Ja, Simpler Groove hier bei uns am Anfang. Ja, schönen guten Tag. Heute sind wir hier im Great Life Store. Kenner kennen ihn und die keine Kenner sind, sind auch mindestens schon, wie oft soll man sagen, hundertfach hier dran vorbei flaniert. Neben mir sitzt DJ Cem. Im Prinzip hat er viele Titel, wenn man sich umhört, von Turntable-Guru über Gründer, Party-Performer, Nachtleben-Junkie, Veranstalter, alles, ist alles dabei. Cem, ja, hi erstmal.
Hallöchen, danke für die Einladung.
Super, dass du am Start bist. Ja, super. Vor allen Dingen, wir sind vergleichsweise... Ja, mittags ist es jetzt, ne? Mittags, von daher kann man dann sagen,
nüchtern.
Nüchtern, nicht krass ausgeratzt, du warst auch schon unterwegs.
Ja, leider.
Leider. Heute Podcast Fenster zum Hof. Ich bin Malte Knut, ich sitze auf der anderen Seite des Holztisches. Jetzt vielleicht ganz kurz, die Leute, die dich nicht kennen, das werden in Köln sicherlich sehr wenige sein, aber vielleicht sagst du mal ganz kurz, was du so treibst, wer du bist.
Ja, ich habe verschiedene Dinge, die ich so anstelle in der Stadt. Ich habe seit 20 Jahren lege ich auf und habe übers Auflegen verschiedene, ja, andere Teilbereiche des Nachtlebens mir ausgesucht, um da ein bisschen Quatsch zu machen. Also übers Konzerte veranstalten, Künstler booken, Künstler verbooken, Events organisieren für mich selber, für andere Leute. Habe einen Laden aufgemacht vor 4-5 Jahren, den ich als Einzelhandel eröffnet habe seinerzeit, vor 2012. Letztes Jahr das Konzept ein bisschen umgestellt, hat viele Gründe, unter anderem auch, dass Internet- und Einzelhandelsbusiness als solches sich sehr verändert hat in den letzten Jahren und vermiete das jetzt als Pop-Up-Store und Ausstellungslocation seit einem Jahr und macht sehr viel Spaß, ist cool und ja, habe auch noch zwei Kinder, das kann man auch so als
kann man durchaus,
Arbeit erzählen. Und Projekt bezeichnen, genau. Aber eigentlich viel zu tun über den Tag, sagen wir mal so.
Du bist ja, hast eben angedeutet, seit Jahrzehnten im Partyleben aktiv. Deine Beatpackers-Reihe gibt es auch schon seit Ewigkeiten, fand über viele Jahre eben im Subway statt, als fester Pflichttermin. Jetzt zieht ihr um oder seid schon umgezogen. Mhm. Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung, was macht eine Party zu einer richtig guten Party? Also, dass es richtig zündet. Worauf kommt es an?
Ja, ich glaube, das ist so verschiedene Parameter. Also irgendwie, ich glaube, es gibt so Dinge, die man nicht so richtig gut beschreiben kann. Also so, was ist ein Vibe? Ne? Also ein Vibe entsteht, glaube ich, meines Erachtens, weil viele Komponenten günstig zusammenführen. Die Location sollte irgendwie ganz passend sein. Ich glaube, das Allerwichtigste sind die Leute um einen herum, also die Selektion der Gäste. Wir sind jetzt nicht so die Türsteher-Nazis und sagen, nee, du bist hässlich, du uncool und deine Schuhe und so. Aber wir versuchen über die Musik und die Veranstaltung irgendwie Leute anzusprechen, die, sagen wir mal, vielleicht einen ähnlichen Vibe wie wir fahren. Und wenn die alle an einen Fleck kommen, dann kann man, glaube ich, eine richtig gute Zeit haben. Natürlich muss die Musik auch stimmen, aber ich habe in meinem Leben jetzt schon sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich war auf Events, wo ich dachte, es wird mega geil, geiler Künstler gebucht, geile Location. Irgendwie war der Abend aber total drösch. Kann ich auch nicht genau am Ende des Tages sagen, warum. Ich hatte aber auch schon sensationell lustige Abende in der Tankstelle oder im Regen vor dem Laden, in dem man nicht reingekommen ist. War mit den richtigen Leuten, mit dem richtigen Gemütszustand, am richtigen Fleck. Und da war das auch cool. Aber ich glaube, dass man schon grundsätzlich für eine gute Party eigentlich so auf die Kleinigkeiten eher achten sollte als auf das große Ganze. Also ob ein Laden jetzt 500 oder 300 Leute fasst, ey, drauf geschissen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Wichtiger ist so, was macht man mit den Leuten, die drin sind? So, ist der Türsteher nett? Ist die Garderobe nett? Da geht's schon los, sind die ersten zwei Leute, die auf einer Party triffst. Bevor du einen Künstler siehst auf einer Bühne, hast du erstmal einen Security und eine Garderobenperson getroffen. Ja. Das sind eigentlich die ausmachen, ob du schon mal gut in den Abend reinkommst oder nicht. Und an der Theke bist du als dritte Station. So. Ja. Wenn dann noch der Barmensch irgendwie nett ist, dann sind das schon die ersten drei wesentlichen Schritte in einen guten Vibe eines guten Abends irgendwie, glaube ich, getan. Dann ist alles weitere ergibt sich dann von alleine. Und ich glaube, das ist die Summe der Kleinteile, die eigentlich das Coole ausmachen, das Spaßige und den guten Vibe.
Also kommt gar nicht so auf die Musik alleine an, sondern tatsächlich auch um so die Rahmenkomponenten.
Ja, ich habe zum Beispiel meines Erachtens, ich habe irgendwann mal, ich sag das jetzt mal recht selbstgefällig, über Beatpackers lief halt super gut. Ich hatte irgendwann das Gefühl, es erlaubt mir den Luxus, den Menschen da Musik vorzustellen, die sie vielleicht nicht zwangsläufig kennen, die ich selber vielleicht neulich erst für mich entdeckt habe. Ja. Irgendwelche Rapper oder Producer, die auf Facebook, weiß ich nicht, 1300 Fans haben und irgendwo aus Santa Monica kommen oder so. Wo ich aber gemerkt habe, okay, meine Veranstaltung ist immer voll und ich nutze jetzt die Gelegenheit und serviere den Leuten mal Sachen, die sie nicht kennen, die ich aber persönlich für cool erachte, wo die Musik stimmt, wo, weiß nicht, die Raps gut sind und die Beats gut. Also irgendwas ist, wo ich denke, das ist geil. Und am Ende habe ich gemerkt, dass die Leute, auch wenn sie es nicht kannten, irgendwie gefeiert haben und der Vibe da auch gestimmt hat. Also es geht auch nicht immer um Popularität, du brauchst auch nicht den bekanntesten Künstler, du brauchst auch nicht den freshesten, den gesichtstätowiertesten, sondern irgendwie, das muss jemand sein, der dich abholt, so, der einfach das gut macht, was du selber gut findest. So. Und am Ende des Tages, ob das De La Soul ist oder Doppelgängers, beide mal gebucht. Doppelgängers, erstmal, als ich gebucht habe, hatten die 2000 Facebook-Fans, hatten alles aus dem Kofferraum verkauft in den USA. Und man ist das vierte Konzert mit denen und irgendwie macht mega Laune. Die Leute feiern es ultra hart, die da sind. Also, das ist für mich auch ein gutes Konzert. So ist am Ende, ob da jetzt 800, Gloria, ich liebe den Laden für Konzerte. Ja. Ist mega geil, da habe ich super Shows gemacht. Habe aber so vom, wo ich sagen will, Qualitätsgefühl und Niveau ähnliche Shows in viel, viel kleineren Läden mit viel unbekannteren Bands gehabt. Also am Ende hat der Vibe gestimmt und der ist oftmals unbezahlbar. Ne?
Kann man denn, wenn die Leute irgendwie einen schlechten Eindruck haben oder einen schlechten Anfang hatten, weil sie irgendwie vom Türsteher angemacht wurden oder der Cocktail unglaublich shabby schmeckt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, was jetzt eigentlich selten ist, weil es jetzt nicht so schwierig ist, einen normalen Cocktail zusammenzuschustern, zumindest einen Longdrink,
Es gibt, es gibt sehr viele dumme Leute.
Kann man dann mit der Musik das Ganze noch ein bisschen retten? Also, dass du sagst, okay, die sind jetzt nicht so richtig angegroovt, aber
ich glaube schon. Also am Ende ist, wie gesagt, die Summe der Kleinteile, wenn zwei Kleinteile nicht gut sind, die anderen vier dafür umso besser, dann denke ich, es kommt ein bisschen auf die Leute an. Ne? Es ist ja mal dieser halb voll, halb leer Betrachter. Ich bin eher so der halb voll Gucker.
So insgesamt auch.
Nee, das Ding ist ja, so viel aufs Leben betrachtet, würde ich sagen, die Erde ist halb voll. Und die Meere auch. Aber dann, egal, ich schweife ab. Der Punkt ist, dass meines Erachtens es immer auf die Menschen halt so ankommt und wenn man denen den guten Vibe vermittelt, irgendwie dann saugen die den auf und transportieren den und geben den an andere weiter und dann hast du halt auch eine gute Stimmung. Jetzt habe ich aber auch selber viel in Läden zu tun gehabt und ich sehe auch, lese mir mal Bewertungen durch, so, ne? So abends, wenn ich gar nichts zu tun habe, gucke ich mal, hier ein Stern, warum denn das eigentlich?
Für die Bewertung für Locations.
Ja, für Locations, also auch für meine eigenen Veranstaltungen gibt es eigentlich keine Bewertung, gibt es halt Facebook-Kommentare oder so, genau. Du Hurensohn, alles scheiße, hey, mega Spaß gehabt, Gott sei Dank meistens eher Letzteres. Genau. Und aber ich gucke halt natürlich in den Läden, in denen ich zum Beispiel jetzt Veranstaltungen mache, so, wie ist denn eigentlich das allgemeine Feedback? Ist einfach so, ja, neugierig, interessiere mich auch für andere Sachen, die nicht immer zwangsläufig wichtig sind.
Ja.
Aber da lese ich oftmals, und ich würde sogar die freche These formulieren, dass 90% aller Beschwerden immer unisono ein Thema sind, Türsteher, Garderobe, Unfreundlichkeit.
Ja.
So, und Dienstleistungswüste Deutschland. Ja. Ich habe doch Geld bezahlt. Wieso, fuck der, wieso ist der jetzt so unhöflich? Der hat jetzt alle meine Freunde nicht reingelassen, nur weil einer rotze voll war.
Ja.
Und ich kenne halt lustigerweise beide Seiten der Medaille als Veranstalter. Ich book selber Securities. Ich habe letztes Jahr den Fädelclub aufgemacht. Irgendwie, da musste ich auch irgendwie mich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und bin halt sowohl Gast als auch Gastgeber. Und ich finde es schon echt sehr witzig, wenn man teilweise sieht, dass manche Kommentare auf Facebook absolut berechtigt sind, also, wo Leute schreiben, ey, der Typ war richtig Arschloch zu mir.
Ja.
Das war jenseits von cool und am Ende des Tages lebt ihr davon, dass wir bei euch Geld lassen, was absolut richtig ist.
Klar.
Manche Leute glauben aber auch, dass sie, weil sie einen Euro Trinkgeld dagelassen haben, irgendwie auch den Laden gekauft haben und dann den Kellner, ey Sabine, wo bleibt mein Longdrink? Komm mal rein und so. Dann denke ich schon, ey Alter, schreien den Leuten nicht den Namen so durch den Laden, das ist super unhöflich, würde es in der Stadt auch nicht cool fänden, wenn dich einer so hinterher pöbelt und ey, mach mal.
Ja.
Und diesen Dienstleister-Tonfall, den ich also auch so echt sau uncool finde, wo ich dann auch als Gastgeber sagen würde, ey, ganz ehrlich, so Leute, zieh Leine, Alter, nimm dir dein Geld am Eintritt, ja, an der Kasse, das wird wiedergeben, die 8 Euro und geh irgendwie auf eine, was weiß ich, Friesenwahl. Hey, nix gegen Friesenwahl. Ich hab gar nichts gegen andere. So. Solange Menschen nett sind, mag ich sie alle. Ich mag nur die nicht, die scheiße sind. Ich glaube, so geht's ja allen. 3, 2, 1,
go. Hast du so ein paar Erlebnisse gehabt hier in der Stadt, wo du sagst, jetzt gar nicht von der Location her, sondern wo die Partys so total in den Keller gerauscht sind, weil irgendwas überhaupt nicht lief, wo du sagst, der Abend geht total den Bach runter?
Ja, also
weil du hast ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele Partys du schon gefeiert hast, kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr.
Nee. Also ich war im Subway alleine über 1000, das ist schon krass.
Alter Vater.
Ja, das ist eine irre Zahl, ich habe das irgendwann mal aus Spaß ausgerechnet, weil ich mir auch gar nicht so sicher war. Ich habe ja Ende 2017 die Party da donnerstags eingestellt, aus vielerlei Gründen. Also eigentlich hauptsächlich, weil mein Leben sich geändert hat. Ich hatte einfach zwei Kinder habe und eine 4-Tage-Woche, und 3-Tage-Wochenende nicht mehr gut aufgeht. Aber so richtig abgeschmiert. Also ich kenne eigentlich eher genau das Gegenteil. Ich habe jahrelang mal mit der Rhythmusgymnastik viel aufgelegt. Jetzt letztes Jahr ein bisschen weniger, also immer auf Karnevalssport und ein paar größeren Sachen, aber früher noch viel, viel mehr. Und da gab es immer technische Probleme. Das lag eher an der unsachgemäßen Bedienung der ganzen elektronischen Geräte.
Das ist herrlich förmlich ausgedrückt.
Ja. Ja, also am Ende lag irgendein besoffener Typ auf irgendwelchen Sachen und hat irgendwas drüber geschüttet und dann ging irgendwas nicht. Und am Ende war eigentlich Standardansage, hier gibt es technische Probleme. Und die Leute haben das aber nicht abgefuckt. Also ich glaube, dieser selbe technische Desasterumstand auf einer Party, wo die Leute vielleicht eine andere Erwartungshaltung haben. Ich habe jetzt die 10 Euro bezahlt. Ich erwarte, dass der Künstler jetzt hier performt und 90 Minuten abliefert auf maximales Niveau. Und der Kellner und der Türsteher, alle sind nett und lieb und höflich und zuvorkommen.
Und da hat man erst Chaos.
Da war das gar nicht, da war total Chaos, aber die Leute haben gesagt, ey, wie geil, ihr seid ja völlig vercheckter Haufen von Vollloser. So.
Kult, seit 10 Minuten kein Sound mehr.
Latte. Genau. Aber das Geile ist natürlich, dass, also man, ich würde das vielleicht so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom so. Also man verbrüdert sich irgendwann dann auch so, man ist so Mitgefangener des technischen Desasters.
Und, genau. Und wenn dann wieder was funkt, rasten die Leute schon per se aus, egal welches Lied kommt.
Exakt. Ich hatte das mal im Subway, da hatte ich mal tatsächlich einen Stromausfall. Wir hatten mit einer Band ein Konzert, ich hatte mal eine Band, die gespeest, die haben wir im Subway gespielt. Hütte voll, super Stimmung, mitten im Konzert, Stromausfall, aber komplett, es war pechfinster, das Einzige, was geleuchtet hat, waren die Notausgangslampen, das ist technisch vorgegeben, deutsche Gesetze, bla bla. Und das hat ewig gedauert, bis wir den Fehler gefunden haben. An der Sicherung alle rumgedrückt, jeder, der da irgendwie ansatzweise im Laden mal gearbeitet hat, ich weiß nicht, hier geht gar nichts mehr, alles scheiße.
Hey, lass mich mal.
So, ja, ich weiß genau, die Sicherung, alles rausgehüpft. Ne? Und dann haben wir angefangen, alle elektronischen Geräte auszustöpseln, um zu gucken, wo die Fehlerquelle ist. Aber das ist halt so 2:15 in einem brechenvollen Laden.
Krass.
Bei null Licht.
Ja.
Ne? Und hat auch jetzt nicht jeder irgendwie sein Handy da gerade griffbereit gehabt. Und irgendwie, das war schon alles ein Riesendesaster. Viertelstunde gedauert, es ist keiner gegangen, hat auch keiner irgendwie rumgebrüllt, ihr Loser, Scheiße. Irgendwie auch da war so ein bisschen die Verbrüderung so, die haben uns nicht als Täter, sondern auch als Opfer gesehen und das ist eigentlich das Beste, was hier passieren kann. Viertelstunde später, aber es war eine, am Ende war es eine Bierflasche, in einer Dreiersteckdose ausgelaufen war unter der Bühne, auch nicht so clever, die da hinzulegen. Naja gut, man lernt so sehr zu, ne, und nach einer Viertelstunde ging der Sound an, die Leute sind so hart eskaliert, also dann wirklich, also heutzutage nennt man das Trap und Turn-Up und so, wenn du manchmal so Videos siehst, wo Travis Scott-Konzert, wo die Leute völlig eskalieren und richtig hardcore Pogo machen bei 65 BPM. Ja, genau so war das da, ne? Die Leute sind einfach so ausgerastet, das war so witzig irgendwie. Da dachte ich auch, okay, Alter, was geht hier gerade ab?
Man könnte fast als Masche nehmen.
Das war super, das war ein legendärer Abend, haben mich Jahre später Leute darauf angesprochen, wie geil witzig. Der Abend war. Und eigentlich war der Abend, wo ich denke, technisch war es das totale Fiasko.
Ja.
Wenn das jemandem so nüchtern erzählt, ohne die Begleitumstände, ist das erstmal so, ja, mitten im Konzert, alles abgeschmiert, Viertelstunde, kein Sound. Das erzählt zum Musikerkollegen, der sagt, ach du Armer, Alter, ist ja voll der Scheiß.
Horror.
Totaler Albtraum, das Worst-Case-Szenario eines Musikers.
Ja, ja.
Ich so, nee, ganz ehrlich, geilster Abend ever. So. Und
witzig.
Das ist dann irgendwie, ne, also muss halt nicht alles immer scheiße sein, wenn es scheiße läuft. Das ist immer das Drumherum, das die Scheiße eigentlich erst macht. Ne, irgendwie. Und mit welcher Einstellung man das auch vermittelt. Wir haben die ganze Zeit gelacht, da ist keiner durch den Laden und
dachte,
ich traue es alle hier, ich weiß nicht mehr. Man sagt, ey, ich weiß auch nicht, mich haben die ganze Zeit Leute angelabert. Jim, hier ist doch dein Laden, was ist hier los? So, hey, keine Ahnung, ich Bier leer trinken oder so, ich meine Stickdose. Ja, so war das halt eher.
Ne? Ist denn so Thema Alkohol und so, Thema Drogen generell bei Partys, wie wichtig ist es oder welche Rolle spielt das? Ich habe so,
der Freundeskreis auch immer so. Schon je nach Party, also jede Party hat seine eigene Droge, würde ich sagen.
Ja.
Jede Musikrichtung hat so seinen eigenen Ausschalter. Seinen eigenen, ja, bei dem einen ist es, ich war auf Partys, da ziehen sich die Leute die Nase auf ihrem Personalausweis auf der Tanzfläche. Ich hätte mich das vor 15 Jahren nicht getraut tatsächlich. Hätte ich gesagt, okay, da war das noch so nicht gut gern gesehen bei allen, dass man sowas öffentlich macht.
Ja.
Ich habe so das Gefühl, dass das heutzutage einfach scheißegal ist, auch viele Leute drauf kacken und also eine gewisse, aber ich, wenn man ganz billig plakativ, ne, ich meine, so würde ich jetzt so argumentieren wie vielleicht meine Mutter, ja, ihr so, ihr Hip-Hopper, ihr raucht ja eher, so die Techno-Leute nehmen ja eher so Chemie. ich meine ganz ehrlich, also ich muss selber manchmal sagen, dass der Drogenmarkt mich überrascht, dann lese ich in irgendwelchen Magazinen über das neue hier, keine Ahnung, vor ein paar Jahren was, Crocodile und dann dies, so Ketamin, ich meine, gut, Keta gibt es jetzt auch schon Jahre und so. Aber da kommen auch noch irgendwelche neuen und jetzt auch dieser ganze US-Web, der ja auch so sehr mit diesem Hustensaft
Lean, auf Thema, ne?
Und die sind ja alle auf Tablette unterwegs und 15 unterschiedliche Downer und Upper und alles in so 300 Pillen pro Glas, rezeptfreie Apotheke, die Prozac und was die sich da alles reinschieben. Das schwappt ja hier auch so ein bisschen über diese ganze Art von Kultur. Also ich glaube, dass der Drogenmarkt immer da war, dass der halt einfach im steten Wandel ist und sich letzten Endes an der Zeit orientiert, in der er stattfindet. Also ich meine, Aber was guck dir die Mode an und LSD zu Ende der 60er, 70er, würde ich sagen, das ist die Droge zu den Klamotten so, oder die Klamotte zu den Drogen.
Aber spielt das denn eine Rolle für die Party-Ekstase, würdest du sagen? Oder kann man auch, wenn die Leute eigentlich nur so ordentlich Kölsch in der Rübe haben, auch ganz gut noch irgendwie abzischen, die ganze Angelegenheit. Also wir haben im Freundeskreis immer so ein bisschen eine Diskussion, so irgendwie so nüchtern, keine Ahnung, es ist irgendwie, ja, geht schon mal, aber irgendwie ist es schon cooler, wenn man ein bisschen breit ist. Also ein bisschen, es nimmt ein bisschen mehr mit und so. Irgendwie, glaube ich, ist es auch das Gefühl auch der Mehrheit ganz einfach, weil sonst würden die Leute halt nicht so viel sich einschütten, so, ne? Ist klar.
Ja, ich kann das, ich habe diese Gespräche unterschiedlichster Art geführt. Also es ist immer ein bisschen schwierig, so eine allgemeine Aussage darüber zu fällen, weil am Ende die Wahrheit doch in den vielen Einzelfällen steckt. Genauso tue ich mich auch schwer, bei einer Volksgruppe eine allgemeine Meinung zu haben, weil das einfach viel zu, also am Ende ist es, wie mit allen Vorurteilen, musst du den Einzelfall reinschieben und dann gucken, ob das so ist oder nicht. Wenn ich aber genötigt werden würde, mal eine generellere Aussage zu fällen, glaube ich, dass da, wo mehr Chemie genommen wird, die Leute grundsätzlich, also es ist ganz skurril, ich würde sagen, zum Beispiel, es gibt viele Techno-Partys, irgendwie, wo ich sagen würde, die Leute sind super nett, super entspannt, super open-minded, was ich zum Beispiel mit Hip-Hop manchmal vermisse. Ja. Da ist Hip-Hop echt so ein bisschen Nazi-mäßig. Dann ist Rap und alles andere ist scheiße. Ja. Und selbst Rap unter seinen Unterkategorien wird dann hier und da ein bisschen gehatet. Ich habe neulich in Materia auch gehört, im Interview auch dasselbe gesagt, dass er super oft auf Elektro-Partys feiern war. Ja. Weil er das Gefühl hat, dass die Leute da mehr open-minded sind, dass da nicht so viel untereinander rumgehatet wird, dass das irgendwie, dass zum Beispiel auch Alter keine Rolle spielt. Ich würde auch sagen, dass zum Beispiel Hip-Hop das einzige Musikgenre ist, wo darüber geredet wird, ob einer 40, 45 oder 38 oder 25 ist.
Jetzt der Künstler oder auch die Gäste untereinander?
Ja, die Bands, die Artists, der Rapper, hey, der hat doch jetzt seinen dritten Frühling.
Ach so.
Ganz ehrlich, wen interessiert, ob Sven Feld seinen dritten, achten oder 20. Frühling hat? So. Wenn der auf einer Bühne ist, feiern die Leute das, sagen, geil, der Typ ist am Start.
Ja.
So, mach das mal mit einem alten Rapper, dann ist er, der ist sicher pleite, hat 14 Kinder in der USA, die er ernähren muss, warum macht der das? Und so, da wird direkt so ein negatives Fass aufgemacht.
Klingt dann auch so wie früher, ich glaube nicht.
Ja, das ist wirklich schon eine andere Sache. Ich glaube, dass wirklich, dass jedes Musikgenre so seine eigene, seine Kultur hat, auch wie mit den Alten umgegangen wird, so wie auch jede gesellschaftliche Kultur mit seinen Rentnern anders umgeht. Also es gibt Länder, da leben die Alten mit den Jungen, es gibt Länder, da leben die Alten alleine. Also das machst du irgendwie, im Prinzip ist das Musik, wird das genauso wiedergespiegelt ein bisschen und das ist schon irgendwie wirklich interessant. Aber auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich manchmal richtig üble Kloppereien gesehen habe auf so Waves, wo Leute so verstrahlt waren. Die hatten die Augen so aufgerissen, so Kiefer-Disco.
Da war keine Love mehr am Start. Ich habe
2 Sekunden angeguckt und dachte, Alter, ey, bring den ins Krankenhaus, Kochsalzlösung rein, lass den mal 4 Tage schlafen. Ja, wahrscheinlich eine Woche schon Drupp irgendwie.
Shit.
Was geht denn bei dem so?
Ja, ja.
Und keine Ahnung, ich habe noch keinen Kiffer gesehen, der so ausgerastet ist, total krass. Also vielleicht, weil das Gras alle war, aber auch dann.
Oder dann ist das so richtig schon der Richtige.
Warte, ey, hier, Schokoriegel, 4 Euro, seid ihr irre? Aber, nee, ist wirklich so. Also, aber grundsätzlich würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass auf Techno-Partys, wo Chemie genommen wird, die Leute aggro sind. Würde ich niemals behaupten, ganz im Gegenteil. Ich habe eher, die Leute feiern da sehr entspannt, sehr friedlich. Aber wenn der Einzelne mal richtig krass austickt, und das ist dann der Einzelfall, ich war auf Afterhouse, habe ich Leute gesehen, die waren richtig scheiße drauf, die waren aggro, die haben die Drogen genommen, um ihr beschissenes Leben nur noch ein bisschen länger beschissen zu, noch wilder zu feiern irgendwie. Und da ist das Problem ja auch nicht die Droge, sondern eigentlich immer, das ist wie mit dem Hund, ne? Das Problem ist immer das andere Ende der Leine. So. Ich habe selber einen Köter.
Das ist ein kultiger Spruch. Ist der Hunde, so ein Hundeverein.
Ja, ich habe einen Hund, ich bin viel mit Hunden, ich treffe andere Hundebesitzer.
Und die sagen dann so,
und ich treffe auch beschissene Hunde.
Neueste Weisheit.
Ja. Ich würde aber niemals sagen, der Hund ist scheiße. Ich sage immer, der Typ, der den Hund da, oder die Frau, die den Hund an der Leine, null Ahnung von Hundehaltung.
Ja.
Der kläfft, nimmst ihn hoch, ja, kein Wunder, der kläfft, den bringst du bei, kläff nicht, nimm dich hoch. So bringst du dem Hund nicht bei, wie man mit Kläffen und anderen Hunden. Also, und das ist mit Menschen und Drogen ähnlich so. Manche
kläffen einfach zu viel.
Manche kläffen einfach zu viel und dann nehmen sie noch eine Pille, die noch lauter kläffen lässt. Und ich mir denke, Alter, shut fuck up, rauch mal lieber was oder mach was anderes. Oder leg einfach dich beiseite und lies ein Buch. Was auch immer. Ne? Und deswegen, aber ich würde niemals sagen, dass eine bestimmte, die nehmen alle schon ihre eigenen Drogen, aber es macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt bei Hip-Hop irgendwie mal, da gibt es auch manchmal so eine Beat-Kultur, mit Instrumentals, so Mucke ohne Text, wo es einfach nur darum geht, dass du dir so den Vibe des Songs, so das Drum-Programming vielleicht reinziehst oder so. Und weiß ich nicht, da macht ein Dübel auch einfach viel mehr Sinn, als wenn du da 2 Nasen nimmst und dann so. So, 85 BPM, Alter, gib Gas, dreh mal die MPC, mach mal den Sequencer auf 120. So.
Dübel, das ist ein geiler Bauarbeiter-Slang.
Ja, es gibt viele, viele, viele tolle Worte. Und jedes Bundesland hat so, ne, bei dem einen heißt der Tütchen, bei dem anderen Stange, bei dem anderen.
Was ist hier Standard?
Hobel. Also, ich kenne hier Dübel, ich sag auch gern mal Kölner Hecke.
Ach so, das kenne ich nicht mehr.
Kölner Hecke, weiß auch nicht, habe ich auch mal irgendwo gehört.
Rollen, Rollein, also gar nicht das Wort nehmen, sondern nur die Tätigkeit.
Wickeln, kein Aufwickeln, auch Klassiker.
Ja, das ist ein Klassiker.
Das ist jetzt, wenn man ein Kind hat, irgendwann schon ein bisschen schwierig. So ich gehe mal einen wickeln, dann ist er
was jetzt?
Im Garten oder ins Kinderzimmer.
Das ist hart, das ist hart, das ist hart.
So, okay. Ich nehme keine Drogen. Ne? Hallo, liebe Schwiegereltern, ich nehme keine Drogen.
Das niemand
sind alles sie. Medienlügen. Ich sage das auch nur, um wichtiger zu klingen.
Ne? Das ist geil, das ist geil. Kleines Break hier an der Stelle und dann nochmal kurz zu dem Thema Laster eines jeden DJs. Ist mega hart, mega hart.
Ja, mein größtes Laster war tatsächlich der massive Zigaretten- und Alkoholkonsum, der parallel da stattgefunden hat. Ich bin früher also gerne geraucht. Ich war auch einer, der Leute zum Rauchen animiert hat. Leute, raucht, rauchen ist schön. So habe ich gelebt und habe mir original jeden Donnerstag 2 bis 3 Big Packs Gauloises zum Rauchen, zum Auflegen mitgenommen. Habe mir da echt so 60 bis 80 Kippen reingeschoben jeden Abend. Und das nur Donnerstag, da fing ja das Wochenende erst an, dann bin ich Freitag, Samstag auch noch auf.
Das war so eine Art Vorglühen, im wahrsten Sinne des Wortes, Ascheglühen.
Ja, ich habe schon mal vorgeteert, damit das Wochenende gut, die Autobahn gut bedient wird.
Ja, wenn du dann sonntags morgens,
ich hab halt
hast du dann eine Stimme gehabt?
Ja, ganz ehrlich, also was man morgens da, damit kannst du undichte Fenster abdichten, was da manchmal mal. Aber lass uns nicht über so unschöne Dinge reden. Aber ich habe das Rauchen aufgehört, als ich Vater wurde, also mit dem ersten Kind, mit dem ersten Sohn.
Als die Frau schwanger wurde, hast du gesagt?
Ja, als original Vaterschaft anerkannt. An dem Tag hatte ich noch so eine halbe Packung Kippen und dachte irgendwie, mein Vater hat geraucht, als ich Kind war. Ich fand es immer mega scheiße, mich hat total genervt. Aber ich komme mal, Kind aus den 70ern. Ne? Ja. Bei uns gab es, wenn die Türkei geflogen sind, Lufthansa-Raucherabteil
mit den
Eltern gesessen. Völlig Standard. So.
Ja, die Frage noch, was wir auch immer so ein bisschen so erleben oder man selbst, Thema Musik. Die Leute kommen vorne zu dir an den Table und haben irgendeinen Musikwunsch, der tierisch gegen Strich geht.
Also, ja, ist sehr beliebt bei DJs immer.
Genau, ist ja meistens nicht, weil also entweder hat man, es ist einfach eine zu hohe Frequenz, fuck, wieso steht da immer 3 und wollen noch, ich hab doch gerade und so weiter, wie gehst du damit um?
Ich hab ehrlich gesagt gar nicht, ich finde gar nicht schlimm, dass Leute nach Musik fragen, also ich finde es schlimm, wenn das wirklich groteske Wünsche sind, also wenn ich meine, da war jetzt jemand irgendwie, Geschichten vieler coole, ich würde jetzt eine exemplarische nehmen, da kam ein Mädel, die hat sich, so einen Vocal-House-Track gewünscht von, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwann so ein cheesy
Kram. Aber jetzt bei Beatpackers oder bei was, um das so einzuordnen?
Ja, ja, genau. Das war, also lief gerade eine Stunde Web und irgendwie, die war schon länger da. Ich stand die ganze Zeit, also ich habe die jetzt nicht beobachtet, aber ich stand da sehr nah am DJ-Pult. Und man hat ja so als DJ auch so manchmal so seinen Scan, so kommt irgendwann demnächst hier einhalten, wenn meine Nähe nervt.
Genau, will der was.
Will der was, genau. Und das war schon so ein bisschen Terrier. Und naja, auf jeden Fall kam die nach einer Stunde und hat sich halt diesen House-Track gewünscht, der auch so im Radio läuft, also richtig Popmucke durch und durch. Und da meinte ich, versuche die Leute eigentlich immer nicht zu sagen, du fuckst ab, du bist dumm, du bist hässlich, du hast keine Ahnung, verpiss dich, sondern versuche das eigentlich eher durch Gegenfragen, die Sinnlosigkeit ihrer Aussage darzustellen. Ja. Dann meinte ich, sag mal, wie lange bist du schon da? Ja, so eine Stunde oder so ein bisschen mehr so. Was lief denn bis jetzt für Musik jetzt in der Stunde, wo du da warst? Ja, nur Hip-Hop.
Nimmst du dir aber
so,
Zeit.
Ja, das mache ich manchmal, wenn ich gut drauf bin. Ja. Ich komme gleich zu der anderen Geschichte, wenn ich gut drauf bin. Und da meinte sie, ja, nur Rap? Ich so, ja. Weißt du, dass das hier eine Hip-Hop-Party ist? So, ja. Ja, du hast jetzt Haus gewünscht, ne? Ja. Passt das irgendwie zusammen? Nee. Ich so, ja, und genau das ist der Punkt. Und dann habe ich mich umgedreht. So, und dann habe ich die noch aus dem Augenwinkel beobachtet, dann stand sie da und dann habe ich angemerkt, wie abgefuckt die gerade ist, dass die irgendwie so ihren Willen nicht durchsetzen konnte. Eigentlich, ich habe auch gesehen, die war wirklich so, boah, dem sage ich jetzt, du Arschloch, was laberst du? Wieso spielst du das jetzt nicht einfach, anstatt dein dummes Zeug
zu schwitzen? Du Pädagoge.
Ja, genau, er hat auch mit deinem dummen Soziogelaber auf. Aber am Ende des Tages hat sie mich in Ruhe gelassen. Und das Ding ist mit dem Wünschen, das Kernproblem meines Erachtens ist gar nicht mal die Einzelperson, die sich was wünscht. Finde ich eigentlich völlig legitim. Ey, ganz ehrlich, da hast 8 Mäuse bezahlt, vielleicht kommt noch einer, sie wünscht sich Dilated People, das ist eine gute Webband, geile Mucke. Das ist ja dann auch eher, betrachte ich nicht als nervigen Wunsch, sondern als anständige Inspiration.
Ja.
Aber das Problem ist eigentlich ein ganz anderes. Das Problem ist nämlich, und da sind wir bei diesem DJ-Radar aus dem Augenwinkel beobachten, sobald ich mit einem rede, sehe ich, wie andere Leute sich absolut in den Sekunden schnell animiert fühlen,
auch
das Gespräch mit mir zu suchen. Die sehen, der redet, dann kann ich auch. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass der eine sich was wünscht. Wenn ich wüsste, dass der eine, mit dem ich gerade rede, unsichtbar wäre, oder eine Wand davor wäre, dass andere nicht sehen, dass ich das gerade tue, dann wäre das alles ganz entspannt. Da würde ich mir auch jede 5 Minuten zur Seite dann sagen, hey, was willst du hören? Prop Dylan, mal gucken, Oder was? Mob Deep? Habe ich vorhin schon gespielt? Oder nee, ist voll ausgelutscht, wünsche dir gern was anderes. Wird nicht 50 Milliarden Mal lief. So. Das Problem ist aber, ich animiere in dem Moment, und das wirklich, kann da, ich habe das Leuten exemplarisch auch gezeigt. Ich hatte einen Freund mal, der hinterm DJ-Pult stand, der meinte, ey, Jim, da hat vorne Mädel, die will sich was bei dir wünschen. Ich so, ja, ich ignoriere die gerade. Und dann sind wir bei der anderen Seite, wo ich mir keine Zeit nehme. Ich rede dann mit gar keinem. Dann denken die Leute auch, boah, arrogantes Arsch, dumme Sau, bla bla bla. Ist mir in dem Moment eigentlich auch nicht recht. Ich fühle mich da eigentlich nicht repräsentiert. Ich halte mich eigentlich für einen geselligen Typen.
Ja, ja. Da bist du nicht, bist du nicht.
Halt's Maul, du Wichser. Hör dich denn überhaupt mit deinem Podcast hier? Nein, aber irgendwie, eigentlich entspricht es nicht meinem Charakter, dass ich die Leute so abserviere. So.
Aber du weißt, die Kettenreaktion. Die Kettenreaktion.
Aber ich weiß genau die Kettenreaktion, die da einhergeht. Ich sag dann, ey, kann ich nicht so ungut, wenn ich mit dir rede. Da vorne die drei. Ich zeig's dir jetzt mal. Ich rede mit dir und dann garantiere ich die drei. Die gucken schon die ganze Zeit zu mir rüber. Ich sehe den schon an, die trauen sich nicht. Die brauchen diesen auslösenden Impuls. Dann drehe ich mich rüber und sage, ey, du hast, wünschst du dir was? Ja, ich wollte mal fragen, ob du. Hat die sich auch mal Nettes gewünscht. Finde ich auch gut. Also ich habe ja gute Wünsche, eine gute Sache. So. Und diese drei Leute sind direkt zum. Und kannst du mal? Und dann kannst du mal? Und dann habe ich dem Karim, pass auf, das ist genau das Problem. Jetzt habe ich die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt wird alle 10 Sekunden einer kommen, was von mir wollen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich komme nicht mehr zum Auflegen. Weil ich jetzt gerade die Tür geöffnet habe zu DJ Jams Beratungssprechstunde. So können bitte jetzt mal alle kostenlos ihren Senf dazugeben, ob ich das gut mache, schlecht mache oder wie ich es viel besser. Und die haben ja dann alle auch so Sätze wie, Jam, wenn du das spielst, dann tanzen alle.
Das ist der Klassiker.
Also, ja, du, ey, dreh ich mal kurz um hier. Da laden sind 300 Leute, 280 tanzen. Also ich weiß nicht, wie erfolgsoptimiert du arbeitest, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Resultat gerade.
Ja, es gibt ja auch die dann so sagen, so, die so.
Du kennst das ja selber von euren Partys. Also das Ding geht richtig durch die Decke. Was ist denn das? Ja, Pharrell. Oh, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass Pharrell, 80 Länder Nummer 1, jetzt hier durch die Decke geht. Das ist sensationell, dass du ein gutes Gespür hast für Musik. Da habe ich Strick gehabt.
Aber es gibt ja auch die Pädagogischen, die dich so pädagogisch gerade, die sagen so, guck mal auf die Tanzfläche, was siehst du? Und dann guckst du und sagst, ich sehe hier die Leute tanzen. Ja, aber wenn ich dir das richtig sehe, dann tanzen die hier überhaupt noch nicht richtig. Also das ist für mich keine Ekstase. Und zwar, wenn du jetzt das und das spielst, aber dann, kannst du mal gucken, Scheiß, dann kannst du mal gucken, was dann hier los ist. Dann kannst du mal gucken. Und
Hört schon euch, hätte sich einer Boney M. Sunny gewünscht, um 14:45 oder so. Der war ein netter Kerl. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist ein dummer Wunsch oder dummer Typ. Ich habe auch die Boney M. Platte, ich habe die als 7-Inch Platte als auch als Album zu Hause. Ich habe die sogar früher mal aufgelegt, so Spaß. Aber da dachte ich dann auch, Alter, da hast du jetzt eine halbe Stunde hast du durch den Laden gequetscht, um mir das zu sagen, so, hättest du in der Zeit dir lieber 2 Tequila reingeschoben, hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht. Ja,
das ist richtig,
Das ist doch nicht so, dass dann ein DJ sagt, danke, also, das ist richtig, 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 richtig krass.
Du bist ein richtig geiler Typ.
Du bist ein Digger, so. Deine Quates hätte ich auch gerne mal auf meinem Rechner. Aber ich find's am Ende nicht schlimm, ey, ganz ehrlich, da gehen Leute aus, ich finde es einfach nicht angemessen, dass man sich irgendwie über die Leute stellt. Ich finde es als DJ mache ich da, ich lebe davon. Ich lebe davon, dass sie ihre Kohle da lassen. Und so einen gewissen Dienstleistergrad sehe ich da drin auch, den ich erfüllen muss. Absolut. Alles andere wäre auch, also, da bin ich halt auch einfach ein DJ, der eine wöchentliche Party macht oder eine monatliche. Es ist wiederum was anderes, wenn ich jetzt ein Sänger wäre, der eigene Songs schreibt, auf eine Bühne geht. Aber ich bin zum Beispiel auch niemals jemand, der Buh schreit. Ich würde niemals auf ein Konzert gehen und lass das richtig Grotte sein. Mhm. Ich bin nicht der sich in die erste Reihe stellt und den Leuten sagt, wie scheiße sie sind. Mhm. Wenn die scheiße sind, drehe ich mich um und gehe. Ja. Hol ich mal in der Bar was oder sag, Kumpel, komm, lass mal draußen keine Zigarette rauchen.
Dübel.
Lass mal keinen wickeln, lass mal keinen dübeln und lass uns nichts trinken.
Ja.
Aber ich finde diese Methode dahinter falsch. Ich finde, also was tue ich denn da in dem Moment? Da sage ich immer, dass er ein Arschloch ist. Ja und? Also ist das nett? Nee.
Nee.
Möchte ich das selber erleben? Nee, auch nicht. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand Grafikdesigner ist, willst du auch nicht, dass jemand an seinen Schreibtisch kommt und sagt, ey, ach übrigens, du bist ein Wichser, ein Designer, weißt du Bescheid, ich muss jetzt weiter, tschüss.
Ja.
Denken so, ey, was soll das, Digga, behalte es doch für dich, wen interessiert es. Wenn es scheiße findest, dreh ich und geh, ganz einfach.
Aber ich finde, das ist so ein bisschen durch die, dass die Social-Media-Offenheit noch ein bisschen publiker geworden. Da kannst du ja dann noch anonymer die Leute so ein bisschen abhaten. Mhm. Aber ich muss kurz hier...
Social Media könnte man einfach von der Erde vernichten.
Kurzer Break noch hier. Das ist ein bisschen, was du sagst, nämlich dieses ungefilterte Losschimpfen, dass du im Internet ja quasi jetzt massenhaft hast, natürlich bei allen möglichen, vom Restaurant über die Tankstelle, eigentlich überall kannst du irgendwie auf irgendwelchen Google Places einen Frust loswerden. Teilweise natürlich noch irgendwie, ich sag mal, Location gebunden, aber natürlich teilweise auch personell, je nachdem, was der Künstler für eine Präsenz hat. Und bei Facebook natürlich sowieso.
Ja, manchmal wird ein Club halt scheiße mit einem Stern bewertet, weil halt ein Türsteher, der an dem Abend gearbeitet hat, dem der Person nicht gepasst hat. Also zum Beispiel meine Erfahrung ist auch, dass super oft Leute sich beschweren, wenn man da aber mal nachfragt, sich herausstellt, dass diese Leute asozial waren und der Typ gesagt hat, ey, wie tisch dir, du hast doch sicher kein Abitur, so ein Opfer wie du, du kriegst ja keinen besseren Job. Ganz ehrlich, so Leute sollte man niemals reinlassen. Ja. Schreiben die am nächsten Tag auf Facebook, ey, der hat sich hier empfehlt. Ganz am Anfang hat ein Typ, den kenne ich auch noch so vom Auflegen, der hatte dann also ganz laut, riesen Aufriss gemacht, hier, ey, asozial. Was ist das für ein Laden hier, voll scheiße, aggressive Türsteher, die haben mir auf die Nase gegeben, bla bla bla. Ich bin erstmal reflexartig, bin ich auf der Seite des Gastes irgendwie, und denke, okay, wenn der sowas schreibt, der wird ja irgendwelche, machst du ja nicht, weil du morgens aufwachst, der Kaffee scheiße schmeckt oder kein Toast im Brotkopf war, jetzt schreib mir mal was Mieses. Da ist irgendwas passiert. So, und das versuche ich dann auch immer aufzudröseln. Speziell, wenn es auch meine Veranstaltungen sind oder ein Laden, mit dem ich irgendwas zu tun habe oder so. Ja, habe ich die Thekenchefin des Tages an dem Abend, die beiden Kellner, die gearbeitet haben, die beiden Türsteher, alle an dem Tag interviewt. Hat sich herausgestellt, der Typ wollte unbedingt rein, es war schon 5 Uhr, es wurde keiner mehr reingelassen. Die haben das alles nett vermittelt. Hey, tut mir leid, Kollege, es ist schon 5, wir machen hier, es werden nur die letzten 5 Leute gerade rausgefegt, es ist schon Putzlicht an, es ist...
Das war der Typ tierisch geil.
Ja, der war halt trotzdem voll. Ne? Ja. Und anstatt, dass er am nächsten Tag irgendwie seinen Kater ausschläft und die Sache einfach auf sich beruhen lässt, also der hat am Ende, also die Geschichte noch ganz kurz zu Ende, der Tischler hat irgendwann Schläge angedroht. Meinte er, so ein Loser wie du, keine Ahnung, kriegst ja keinen besseren Job, bla bla. Wurde einfach so ja, herablassend, verletzend, unangenehm, unsympathisch. So. Und letzte Move war, dass er dem Tischler versucht hat, eine zu langen, weil er irgendwann so frustriert war, der Tischler, ey, ganz ehrlich, kannst du erzählen, was du willst, du kommst hier trotzdem nicht rein. Der Typ ist auch ein riesiger Baum von... Ey, ich hätte mega Angst vor unserem Türsteher, das ist riesig, ja, ich freue mich, dass der mich mag, so, geiler Typ. Der ist doch total nett, ist ein Gummibärchen in groß, so. Und, aber von dem willst du keiner aufs Maul kassieren, der kann boxen, so, ist ein Boxverein, und wenn der austeilt, gehst du, ne, wandert Wasser am Züppcher Platz wieder auf. Und, ja, da wollte er ihm halt eine langen, und da hat der ihm jetzt nicht ins Gesicht geschlagen, aber er hat ihn schon so seinen Körper eingesetzt und dann ihr Kollege weggeschubst, jetzt geh mal nach Hause, du bist besoffen und sehr, sehr unangenehm gerade. Das sind aber dann die Personen, die haben mich gesagt, ey, euer Laden richtig scheiße, ja, eure Türsteher, alles Hurensöhne,
glauben
die eigentlich, ja, ja. Und das muss ich sagen, ist meine Erfahrung, ey, mindestens die Hälfte der Kommentare von Leuten, die sagen, ich bin nicht reingekommen, das waren auch besoffene, unangenehme Leute, die sich auch scheiße benommen haben, die unfreundlich waren, die unhöflich waren, die halt eben so verletzende Sachen sagen, wie, ja, so ein Typ wie du. Ne? Ich bin mal 2 Jahre Taxi gefahren in meinem Leben, zwischen meinem 18 und 20 Lebensjahr. Ich habe jeden Abend nur so Sätze gehört wie, für einen Ausländer sprichst du aber gut Deutsch.
Oh, wie nervig.
Und nur so, ja, so latenter Faschismus, Rassismus, ne, ist das irgendwie am Ende des Tages. Und also nur so, hey, so ein Taxifahrer, also ich meine, ne, ich habe ja einen Job, du bist ja Taxifahrer. Ich so, ja, das ist auch ein Job, ne? Also, keine Ahnung, wenn du jetzt Verwaltungsfachangestellter bist, sehe ich jetzt nicht irgendwie, dass du ein besserer Mensch bist als ich. Hm. Also, du kannst dich jetzt aus meinem Taxi verpissen hier, ja. Schön an der Landstraße rausgelassen, ne? Weil wir auch 1-2 Mal richtig Ärger gekriegt deswegen. Aber so der Punkt ist, dass die Leute manchmal einfach kein Benehmen haben. Und guck dir mal das Internet an. Ne? Also da siehst du ja immer beim Thema Social Media, was die Leute für eine Scheiße da teilweise reinschreiben. Und das machen die bei Clubs oder bei Partys. Und die Garderobenfrau war so unfreundlich.
Ne? Aber ich finde gerade so im Nightlife-Bereich ist irgendwie das, kannst du mir auch gerne widersprechen, die Leute neigen eher, wenn sie halt was schreiben, zur Beschwerde, als dass sie schreiben so, Alter, der Club ist hier geil oder hier riecht es immer geil nach Minzblättern irgendwie von Mojito oder was auch immer so. Ne?
Also, genau. Ich meine, wir hatten jetzt letztes Wochenende eine Party gehabt, waren 300 Leute da. Es gab einen Kommentar und der war negativ. Die Party war meines Erachtens ganz, also es haben alle getanzt, es ging lang, es wurde viel getrunken, es wurden alle Rahmenbedingungen einer guten Party erfüllt, meines Erachtens. Ein Ding dazu gelesen, eure Garderobe war voll.
Ist doch scheiße,
man kann doch nicht mit Tasche tanzen. Hat sie auch irgendwie recht, die Person. Verstehe ich absolut. Ist doch doof. Was die Leute aber vielleicht auch irgendwie nicht checken. Ich meine, so ein Laden steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Mhm. Du musst Künstler booken, du musst andauernd Sachen putzen, du musst andauernd Sachen reparieren, weil besoffene Leute es schaffen, wirklich sogar ein Stück Stahl kaputt zu kriegen, wo du dich fragst, wie machen die das? Ey, ganz ehrlich, ich habe mehrere Läden so, ich habe, was ich schon alles an Sachen, an Reparaturaufträge verteilt habe, da steht man davor, da fragen mich die Handwerker, wie haben sie das hingekriegt? Das geht doch gar nicht. Ich sage, keine Ahnung, ey, besoffene Leute sind zu allem fähig. Die kriegen auch einen Stahlträger durchgebrochen, weil die mit 8 Leuten drauf rumgesprungen sind und jeder noch ein Fass Bier auf den Kopf getragen hat, um das Gewicht zu... Ich weiß auch nicht. Ja. Irgendwie ist kaputt.
Scheiße.
So, und es ist tatsächlich... Aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch, man sagt ja auch gerne, der Deutsche neigt zum Meckern, ne? Ich weiß nicht, ob das...
Ja gut, aber kaputt ist kaputt. Also ich meine...
Aber die Leute sind da... es wird, glaube ich, gerne mal schneller über das Negative gepoltert, als das Positive hervorgehoben. So. Und das ist in vielerlei Hinsicht, in vielen Bereichen des Lebens so.
Okay, noch ein kleines Break hier an dieser Stelle. Es wird unglaublich lässig. Yeah.
keep it positive, you know how we do. Big up, big up, big up to this crew. From day one till it's done, do or die, me and you. Big up, big up, big up to this crew. Yeah, we like to keep it positive, you know how we do. Big up, big up, big up to this crew. Got props non-stop.
Eine Frage, die mich seit jeher umtreibt, warum tanzen Frauen schneller als Männer? Ist das auch dein Eindruck? Die ersten auf der Tanzfläche sind meistens ja, immer Weiber.
Goldene DJ-Regel, hol die Frauen auf die Tanzfläche, der Rest ergibt sich von alleine. Das ist halt wirklich so. Es ist bitter, es ist, ich weiß nicht, ob es sogar sexistisch ist in irgendeiner Form. Ich glaube nicht. Ich meine das ausschließlich positiv. Ich glaube, dass, oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, es gibt viele Sachen, die Frauen machen, die Männer nicht machen. Und die würde ich jetzt nicht auf Geschlechter, also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine zum Beispiel, Frauen kommen in den Club, stehen zu dritt an der Tanzfläche, legen alle drei ihre Handtasche in die Mitte und stehen kreisförmig drumherum. Niemals würden drei Typen ihre Hipster-Umhängebeutel auf den Boden legen und sich im Kreis drumherum stellen. Warum sie das machen, ey, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass sie es tun. Ich habe es überall beobachtet. Und ich glaube, dass auch einfach Frauen mitunter einfach lockerer sind, wenn sie abends ausgehen.
Das glaube ich tatsächlich auch. Die Männer, die müssen sich erstmal in der Bar festhalten.
Ja, die haben auch, die brauchen erstmal die 8 Bier, um dann überhaupt ihre steife Hüfte mal in ja, zu kriegen. Und für Mädels ist auch einfach, glaube ich, der Punkt so, wenn die ausgehen wollen und tanzen, dann gehen die tanzen.
Die ziehen sich aber vorher auch schon irgendwie 2, 3 Bowlingschalen Prosecco rein.
Ja, das glaubst du. Das ist eine sehr sexistische.
Was ist eigentlich eine Bowlingschale? Nein, eine Bowlingschale.
Ich habe keine Ahnung.
Ich wollte irgendwie so Richtung Bowle gehen, aber.
Ich weiß nicht. Ich habe ewig gebraucht, bis ich herausgefunden habe, was Hugo ist. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich eine Insta-Story gerafft habe. Also vielleicht bin ich auch einfach.
Ja gut, wir sind jetzt.
Vielleicht fragst
sind,
du da auch einen Triceratops unter
den. Einen älteren Kollegen. Vielleicht nochmal so ein bisschen, weil du ja auch schon ewig in der Stadt bist, ich habe mir so ein bisschen überlegt, aus deiner Sicht, wie sich das Partyleben ein bisschen verändert hat. Wie würdest du das sehen? Also
irgendwie schon. Also das ist ein Riesen, also das ist eine Diskussion, da reden wir ja sehr viel drüber, auch mit Freunden und Bekannten, weil ich glaube, dass sich auf der einen Seite irgendwie ändern sich Dinge nie, auf der anderen Seite ändern sie sich doch massiv. Also, wie soll ich sagen? Also ich würde jetzt mal vielleicht versuchen, eine Aussage zu formulieren, die ist ein bisschen schwierig, weil da viele Parameter noch hinten dranhängen. Aber ich habe das Gefühl, dass früher die Leute viel mehr für die Party selber rausgegangen sind, also für die Inhalte, für die Musik, für das Konzert, für den Act. Und heute ist es mehr Lifestyle. Also da feiert man nicht den Künstler, sondern feiert man die Party. Das heißt, einfaches Beispiel. Zum Beispiel jetzt aktuell ist es so, dass bei vielen so Rap-Konzerten immer so eine Wall of Death gemacht wird. Also das Publikum wird in der Mitte halbiert, ja. Rechte Seite, linke Seite. Die Musik hat ihren Drop für Leute, die sowas vielleicht nicht kennen. Also es irgendwie fängt in der Musik eine Reduktion an, es wird weniger, die Drums lassen nach, es bauen sich irgendwelche Synthesizer-Flächen auf oder irgendwelche Samples und dann macht sie.
Dann geht's ab.
Und dann geht's richtig ab. Und wenn dieser Drop einsetzt, springen die Leute aufeinander und machen eine richtige Pogo. Das passiert auf Konzerten so 10, 20, 30 Mal. Das passiert, dass der Künstler dann auch dann so, hey, so, mach mal alle einen Kreis jetzt. 2 Lieder später, hey, mach mal wieder alle einen Kreis. Das ist so ein ständig wiederholender Event innerhalb des Konzerts. Und ich behaupte jetzt mal, früher, das klingt immer wie so, ja, früher war alles besser und die Gummistiefel aus Holz. Das ist gar, ich will nur eine Veränderung beschreiben. Ja. Ich will nicht sagen, ich werte das nicht. Ich sage nicht, das war besser oder schlechter. Ich sage nur, ich stelle einen Unterschied fest. Es gab vor ein paar Jahren, haben wir Konzerte gemacht, da gab es auch diese Wall of Death, haben Künstler gemacht, irgendwelche Engländer und so. Die haben das dann aber einmal gemacht, das war das Highlight des Abends. So. Die hatten einfach abgeliefert, die haben eine geile Show gemacht. Ja. Und am Ende oder irgendwann in der Show gab es mal diese Wall of Death als so, boah, krass. Das ist inflationär geworden. Das ist auf jedem Konzert. Guck dir irgendein Video an, Travis Scott, El Goony, egal was, auch bei diesem Soundclash hier, Old School, New School, Red Bull. Ja, das machen die bei jedem Lied. Ja. Das ist so eine Konsumware geworden und nicht mehr so ein Highlight irgendwie.
Okay.
Und dieses ganze Handy-Ding und so 50.000, ich merke das ja selber, ich meine, wie oft ich mein Telefon in der Hand habe mittlerweile und denke, Mann, hack dir einfach deine scheiß Hand ab. Das Gerät ist mehr Seuche als Segen. So. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dass so eine Tendenz da ist, genau diese ganzen Instagram-Profile und so. Es ist, ich will nicht sagen, dass alles sehr oberflächlich geworden ist, aber es geht immer so um den Lifestyle. Ja. Man feiert nicht das Konzert, sondern den Lifestyle, den das Konzert vermittelt.
Ja, dass man da
und,
ist.
Ja, das ist die Party ist die Party. Hm. Und nicht das Kunstwerk eigentlich an sich, was auf der Bühne stattfindet.
Ja.
Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Leute auf ein Konzert gehen, weil sie klar irgendwie die Band gut finden, aber viel wichtiger ist ihnen eigentlich, dass das drumherum. Ich war letztes auf Perukaville. Wissen, sehr erfolgreiches Festival, keine Ahnung, 70.000 Leute im zweiten Jahr und so, geht total krass ab. Ich will das gar nicht, ich will nichts Negatives darüber sagen. Gott bewahre, ich habe da letztes Jahr selber aufgelegt. Er hat keinen EDM-Kram, wir haben so einen Nebenfloor mit der Rhythmusgymnastik, haben halt eher so unseren Kram gemacht. Aber da fand ich auch zum Beispiel, Ich war auf einer WUF, LSD-Trip, hast du nicht gesehen, Goa-Party 1993, irgendwo zwischen Hamburg und Berlin, am Arsch der Welt auf so einem alten Flugplatz. Ja. Da sah jeder anders aus. Da war eine Ansammlung von durchgeknallten Freaks und netten Leuten. Mhm. So, das war aber kunterbunt. Und wenn du jetzt mal YouTube WUF, schreibt sich V-O-O-V, so alte Videos aus den 90ern noch findest, meistens VHS und so, mhm, da hat ja nicht jeder ein Handy, also da gab es doch keine Handys mit Videofunktion und so. Da sieht man das auch, das ist ein bisschen wie so ein, kommt einem vor wie ein bizarrer Zirkus, so, wie sehen die alle aus? Ja, jeder, der Lila, der Grüne, der Batik, der Jeans und, der aber da war so, jeder anders. Ja. Auf dem Paruka bin ich rumgelaufen und irgendwie, ich will das gar nicht negativ über das Festival sagen, aber das ist halt gleich, einfach, ey, da sah die Hälfte der Mädels, hatten diese Zöpfe, die so an der Seite nach hinten zusammenführen, ja, die sagen alle, und mit so Blumenkette, die sahen alle gleich aus für mich. Vielleicht bin ich doch jetzt einfach so ein
bisschen so Promo-Team geraten,
regressive Attitüde darüber. Aber ich hatte den Eindruck, dass das ja eine Gleichmachung da stattfindet, dass viele Leute einen ähnlichen Style haben. Und wenn du dir, ich habe neulich so ein Interview gelesen, da meinte auch einer, ey, Instagram, ich dachte, das wäre der neue Scheiß, bis ich festgestellt habe, dass alle dieselbe Oberflächlichkeit in Instagram benutzen und alle ihr tolles Essen fotografieren zu Hause, sich aber einen Scheiß, wenn sie mal nicht gerade ihren fancy
Cupcake.
Ja, genau. Und das war zum Beispiel etwas, was ich echt krass fand. Also bin ich auf diesem Festival rumgelaufen, da waren zigtausend Leute und irgendwie hatte ich das Gefühl, jedes dritte Mädchen sieht aus wie aus der H&M-Werbung mit denselben Klamotten, selben Haare. Die Jungs alle irgendeine so neonfarben, bunte Brille, entweder weiß, rot, grün. Aber irgendwie am Ende diese Art von Brille.
Ja.
Und keine Ahnung, wenn ich mir so alte Festival-Fotos angucke, so, wo ich auch selber früher war.
Leute unterschiedlich.
Die Leute einfach anders. Und die sah einfach jeder so aus, wie er aussah. Jetzt habe ich den Eindruck, dass die Leute eher so aussehen wie viele Instagram. Also, keine Ahnung, die hat 3 Millionen Instagram-Follower.
Das war ganz
hat jetzt diesen erste, Beauty-Tipp aber gemacht und irgendwie 10% von denen findest du auf dem Festival wieder, die genau das so machen. Das gab es halt früher nicht. Ne? Ja. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das dumme Leute sind, die jetzt irgendwelchen Trends nachlaufen.
Nee, nee.
Die vor 20 Jahren so kunterbunt rumgelaufen sind, die haben das ja auch aus irgendwelchen Motivationen gemacht. Mhm. Die haben vielleicht mal, keine Ahnung, ey, Sid Vicious fand ich geil, jetzt färbe ich mir die Haare rot. Der trägt eine Karo-Hose, will ich jetzt auch. Der steht aber echt sonst viel auf Metal, schwarze Klamotten. Mach ich jetzt hier, hole ich mir noch eine Niete und Feuerzeugdinger ans Revers klippen und so. Also am Ende holt sich ja jeder seine Inspiration irgendwo her. Dadurch, dass jetzt, sagen wir mal, soziale Medien so umfangreich geworden sind und so flächendeckend funktionieren, flächendeckst du ja auch mehr Menschen sozusagen. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass der mit seinem, das Mädchen, das mit den Zöpfen da im Haar und der Blümchenkette und dem Rock da jetzt irgendeine austauschbare 0815 halt ist. Aber ihren Trend, den sie cool findet, den sehen halt einfach viel, 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 viel mehr Menschen und es gibt viel mehr gleich Überschneidungsmenge so, ne? Und also vielleicht, ich meine, es gibt 500 Sachen, die man über Social Media sagen kann und hat dann die anderen 4,5 Millionen Sachen, die man sagen kann, immer noch nicht gesagt. Ist ein Riesenthema. Ich persönlich teilweise wäre wirklich, ich lebe ja davon, dass ich Social Media für Partywerbung mache.
Genau, du machst es ja auch relativ intensiv. Ne?
Also, ja, man tut immer so, als ob es der Segen war. Ich nutze das wahnsinnig viel. Also außer Plakatieren nur Social Media. Ich mache die gesamte Werbung darüber.
Ja, jetzt ist ja auch relativ effektiv.
Weißt du, so, weißt, worauf, das muss ich einmal kurz gesagt
haben. Hör auf, ich lasse dich jetzt einmal ausreden.
Hör auf, ich sag doch sonst
Scheiße, ich lusche. Und leg los.
Ja, aber der Punkt ist, Jetzt habe ich die Fahrt verloren. Achso, genau. Man neigt dazu, so Umstände als, ah ja, genau, so früher ging das gar nicht. Also jetzt mit Social Media, klar, das kannst du jetzt für deine Partywerbung perfekt. Mhm. Ich habe meine ersten Partys 1997, 98 in Köln angefangen. Die waren Gott sei Dank auch sehr erfolgreich. Ich habe meine erste richtig große Partyreihe mit einem Bekannten gemacht seinerzeit, die ist Vinyl Vibes. Lief 3 Jahre, lief nur so Soul, Funk, Jazz, Mucke und war ähnlich wie Beatpackers, ähnlich alter Schlag. Und da waren auch mal ein paar hundert Leute und so. Die hat man erreicht, da haben wir einfach Zettel kopiert und so. Ne? Und das hat dann irgendwie 15 D-Mark oder Euro im Copyshop gekostet. Mhm. Da ist man vielleicht eine Stunde mehr durch die Stadt gelaufen. Aber dass jetzt den ganzen Tag irgendwie Flyer verteilend durch die Gegend gerannt wäre wie ein Irrer, kann man jetzt auch nicht behaupten. Also ich glaube, der Mensch und das Gehirn funktioniert auch grundsätzlich, dass man so die irgendwie so einen Zustand so hat und sagt, ah ja, genau, so ist jetzt super, vorher ging es ja gar nicht anders. Ist eigentlich Quatsch. Man adaptiert einfach nur so die Bequemlichkeiten und sagt so, ja, das ist jetzt ein Zustand, der ist genial, vorher war der nicht so gut. Und ich würde jetzt sogar tatsächlich behaupten, also wir haben zum Beispiel eine Zeit lang jedes Wochenende eine illegale Open-Air-Party am Herkulesberg gemacht. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was stattfindet jetzt aktuell. Mein letzter Wissensstand war, dass da alles, oder was ich da war alles voller Unkraut. Die haben das extra nicht mehr geschnitten, die Stadt Köln, dass da Leute sich nicht mehr aufhalten. Wir sind da mit so einem Plan-LKW jedes Wochenende bei Sixt oder Herz gemietet, irgendwie für 100 Mäuse. Anlage hinten drauf, Getränke und so, da sind wir einfach auf den Herkulesberg drauf gefahren und haben das nur über Mundpropaganda. Ja. Also da hatte ich ein Nokia 5110 Handy, ne? Also einfarbiges Display und Snake. Da war nicht hier WhatsApp-Gruppe
oder so. Klar.
Also das heißt, also auch diese modernen Kommunikationsmittel haben einem nicht geholfen, die Party voll zu machen. Am Ende hat man wirklich Mundpropaganda und hier, ey, Alter, Dicker, da ist am Freitag ab 11 Uhr, findest ein Teelicht, folg einfach dem Teelicht, so.
Was
hat auch geklappt, hat irgendwie geklappt, so wie, weißt du, das ging auch alles.
Verhältnis, was mir in Köln immer auffällt, dass es relativ viele Partyreihen gibt und weniger, dass du jetzt sagst, wie in anderen Städten, mein Club ist der und der. Gut, beim Subway, wenn die Clubs ein relativ strenges Programm haben, dann vielleicht schon, aber hier hast du ja oft so, du guckst, wo macht die Partyreihe eine Session und dann gehst du dahin, weil du eher so weißt bei der Partyreihe, also wenn die Partyreihe mal die Location wechselt, weißt du genau, die Party wird wahrscheinlich genauso gut, auch wenn die Location anders ist. So. Das finde ich ist in anderen Städten nicht so der Fall. War das schon immer so?
Ich habe da neulich diverse Gespräche mit DJs aus anderen Städten geführt. Mit einem sehr guten Freund in Hamburg, der Basti. Mit dem hatte ich halt ein lustiges Gespräch genau über das Thema. Da ging es nämlich darum, dass wieso Partyreihen hier in Köln kollaborieren. Das war, keine Ahnung, wir mit der Rhythmusgymnastik und die Like mit den Leuten und die Rene war Plü mit denen und dann das da Techno und Elektro und Hip-Hop auf einem Floor. Also das ist so ein reger Austausch herrscht, ne? So eine Art DJ-Swinger-Club irgendwie. Ja, ist ja wirklich so.
Ah, ist ein guter Begriff.
Ja, das ist ja speziell in Köln mit so. Wir sind ja sexuell sehr aktiv hier angeblich. Naja, auf jeden Fall meinte er dann nämlich, ey, das ist wirklich krass, also ich weiß gar nicht, ob du es auf dem Schirm hast, in Hamburg gibt es das nicht. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, es war mir einfach kein Gedanken wert, weil ich mit einer Selbstverständlichkeit das so gedacht habe, dass das natürlich überall so ist. Und er sagte, ey, ich kenne keinen Hip-Hop-Veranstalter, der mit einem anderen Hip-Hop-Veranstalter zusammen eine Party macht, da ist ein Konkurrenzgedanke. Und er so, ja, weiß ich nicht, also bei uns ist es ja so, dass wir andauernd mit irgendwelchen Hip-Hop-Leuten Sachen machen, weil wir da so die Mehrwerte drin sehen.
Ja, ja.
Auch da wäre man wieder halb voll, halb leer, ne?
Ja,
was machst du mit dem Content? So, fuckt der dich ab oder motiviert er dich? Und da war ich so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also das ist, Köln lebt absolut davon, dass man zusammen Sachen macht, ne? Also dass so, dass man auch zum Beispiel Location wechselt. In anderen Städten ist es so, wenn du deine Party in dem Laden nicht mehr machst, dann ist der Drops gelutscht.
Genau.
In anderen Laden gehen damit, nee. Höchstens vielleicht, weil es super erfolgreich ist und jetzt aus dem 400-Mann-Club in den 800-Mann-Club umziehen muss.
Genau.
Aber dann ist das schon so eine Big Story to Tell. Dass jetzt hier einer mit seinem Kumpel, der eine andere Partyreihe hat, mal im Helios was macht oder mal im Gaul oder so, das ist eigentlich völliger Standard. Ich würde sagen, in den 2000er, zwischen 2002 und 2010, würde ich sagen, habe ich jede zweite Party mit anderen Leuten gemacht, gefühlt.
Ja.
Da hatten wir dann irgendwie keine Ahnung. Da den Floor Hip-Hop auf dem anderen Floor Soul-Leute gemacht oder andere Hip-Hop-Leute, die ihre eigene, was weiß ich, mit Lichtblick und Rene war Plü und irgendwie, keine Ahnung.
Ja, es gibt da schon eine ganze Menge und
gar
finde
nicht,
ich.
Gar nicht, null,
ja,
zero.
Aber hier sind tatsächlich auch so, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, oder ob wir überhaupt mal mit der Mittagsgelegenheit den Fall hatten, dass irgendwann gesagt hat, vergiss es, machen wir nicht. So, also alle haben immer gesagt, lass uns erstmal so quatschen. Also alle sind grundsätzlich dafür offen schon mal, ne? Ob es dann am Ende irgendwie passt, dass man sagt, irgendwie mit den Location, mit der Größe, was weiß ich, mit den Deals, DJs, das ist noch was anderes, aber sind alle offen und wenn sie es einrichten lässt, haben alle auch irgendwie Bock drauf, weil sie tatsächlich in der Mehrheit auf jeden Fall auch irgendwie tatsächlich den Mehrwert irgendwie erkennen. So, hey, dann lernen andere mal die Partyreihe kennen. Es ist ja am Ende auch ein Mehrwert aus meiner Sicht. So, ne?
Ich sehe auch gar nicht, also ich habe zum Beispiel in den 15 Jahren Auflegen im Subway, habe ich eine Sache festgestellt. Nämlich, dass viele Leute versucht haben, diesen Donnerstag irgendwie zu kopieren. Auf einmal wurde dann 2004 um die Ecke in einem Laden eine Partyreihe gemacht. Die haben da teilweise so wirklich, ich habe unter Beatpackers stand immer eine Zeit lang, Adult Hip-Hop, Conscious Reggae, Organic Breaks. Das waren so die drei Schlachtrufe, die so ein paar Jahre ab 2002 da drunter standen. Dann kriegst du einen Flyer in die Hand gedrückt, 2004. Adult Hip-Hop, Breaks, Conscious Reggae. Da und da um die Ecke, Eintritt frei. Und dann haben sich Leute teilweise an den Eingang vom Subway gestellt und den Gästen gesagt, geht da nicht runter, der DJ ist richtig scheiße. Hier vorne, geile Hip-Hop-Party, ist auch eintrittfrei. Müsst ihr nur sehr 600 Meter die Straße runter. Ja, und da haben mich auch mal Leute drauf angesprochen. So. Und ich habe das natürlich auch selber realisiert, irgendwie, dass das auch stattfindet, dass immer wieder, also in 15 Jahren gab es sicher 6 Partys, die donnerstags Hip-Hop in einem Radius von, ich sag mal, 1 Kilometer um Subway rum. Nicht in einem anderen Stadtteil, sondern schon immer geguckt so, kann ich das irgendwie abgreifen? Ne? Da war schon offensichtlich, welche Intention dahinter, also meines Erachtens offensichtlich, welche Intention dahinter lag. Ich habe also die erste Sekunde hat mich das echt abgefuckt. Da war ich auch so, da hatte ich auch nicht so die Ruhe weg. Da dachte ich, ey, was für Schweine, so, was soll die Kacke, die nehmen mir hier was weg. Mhm. Und der Gedanke, die nehmen mir was weg, ist einfach dumm. Der ist richtig dumm. Mhm. Denn keiner nimmt mir irgendwas weg. Ich mach was und da kommen Leute hin oder nicht. Mhm. Mir gehört das ja nicht. Mhm. Mir gehören die Leute nicht, mir gehört der Content nicht, mir gehört auch nicht der Wille der Menschen zu entscheiden, was sie tun. Und das ist der entscheidende Punkt, nachdem ich mich eine Sekunde abgefuckt habe, habe ich in der zweiten Sekunde, Gott sei Dank, und das hat mir die letzten Jahre und Jahrzehnte auch einfach eine sehr gewisse innere Ruhe gegeben, drauf geschissen, was andere machen. Weil ich auch, in 15 Jahren habe ich das jedem gesagt, der mich gefragt hat, ey Jam, da vorne ist eine neue Party, ist das nicht voll abfuck, willst du denen nicht mal eine E-Mail schreiben? Sollen wir dir mal was sagen? Und so, ich habe auch so Freunde, die daraus so direkt solidarisch waren.
Dein
so,
Boxtisch her, ich geh mal vorbei.
Ich gehe mal immer Kickbox. Naja, so, ey Leute, es ist völlig egal, ob der da jetzt gerade was macht oder nicht. Der entscheidende Punkt ist, wo Menschen hingehen, entscheiden sie selber. Das heißt, ich kann das jetzt als Konkurrenz betrachten oder als Motivation, vielleicht noch ein paar Künstler mehr einzuladen, an meinen DJ-Skills zu arbeiten, technisch noch ein bisschen besser zu werden, coolere Sachen zu machen, schickeren Flyer, bessere Drinks, was weiß ich. Ja. Ich kann das alles irgendwie, ja, yeah, der macht. Oder ich kann auch sagen, ja, ey, kann er doch machen. Wenn ich geiler bin als der, wird der schon sehen, wo der bleibt.
Klar. Die Haltung gibt dir ja irgendwie auch recht. Also ich meine, du hast ja über die Jahre doch
Ich habe sie alle abgefuckt.
Nee, du hast ja schon mehrheitlich alle, immer regelmäßig erfolgreiche Partys gemacht. Ja, das ist ja nicht so, dass du 3 Jahre irgendwie mit leeren nicht. Räumen irgendwie nur noch durchgewischt hast. Nee, so, Halleluja, ne? Halleluja. Von daher scheint ja am Konzept, am Programm und an den Rahmenbedingungen insofern was dran gewesen zu sein, dass es doch immer genug Leute angezogen hat.
Absolut.
Sogar so weit ging, dass die Leute halt davon angeregt wurden, dieses Konzept in einer gewissen Art und Weise zu kopieren oder zu versuchen, es zu kopieren.
Ich hatte auch schon Scheißabende. Da habe ich, ich bin auch nur ein Mensch, manchmal auflegen ist sehr emotional für mich. Ich bin auch einfach launenbasiert irgendwie und in der Regel versuche ich natürlich auch so viel Profi zu sein, dass ich immer bestmöglich abliefere. Aber es gibt Tage, habe ich, keine Ahnung, ey, mein Sohn, der ist jetzt 4 Jahre alt, der hat vor 4 Jahren hat der einfach ein paar Nächte beschissens geschlafen, da habe ich eine Stunde gepennt. Also gar keine Nacht gehabt, da war Donnerstag, dann musste ich den ganzen Tag hier Beatpackers Great Life, Little Louis, Fädel Club, 1000 Sachen zu tun gehabt. Mega Stress, bin abends um 10 nach Hause, bin noch irgendwie unterwegs noch schnell irgendwie eine halbe Pizza reingeschoben, eine kalte und die irgendwie von gestern hier im kühlen Laden lag. Und dann schnell auflegen gegangen. Und so viel Emotionen brauche ich irgendwie beim Auflegen, dass ich dann so entspannt bin und irgendwie auch Spaß dran habe. Und ich hatte keinen Spaß dran. Ja. Habe ich auch scheiße aufgelegt. Habe ich auch selber gemerkt, ich habe um 3 Uhr stand ich da, dachte, ey, also bin völlig unzufrieden mit mir. Und wenn jetzt einer kommen würde und sagen, ey, Jam, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, heute ist so scheiße, weil ich hätte gerne mein Geld zurück. Wenn ich der Erste gesagt hätte, weißt du was, auf die Schulter geklopft, Kollege, kriegst du sogar noch 2 Euro on top. Und ich würde ja am liebsten, wenn es mein Geld wäre, mal die ganzen Getränke irgendwie umsonst rausgeben, weil ich habe selber gemerkt, dass das heute nicht gut war. Und das gibt's halt auch, ne? Man ist am Ende nur Mensch und es gibt Sänger, die haben mal eine gute Performance und mal, ich habe viele Künstler gesehen live, wo ich dachte, Alter, völliger Scheiß. Und dann das nächste Mal gesehen, dachte, wie geil ist der denn? Ja, einfach einen schlechten Tag erwischt. So.
Ja, die Chance zum zweiten Mal.
Genau, und deswegen also am Ende des Tages, ich gucke immer auf die Tanzfläche, auf das Feedback der Leute, wenn wir, auch natürlich auf Facebook, ne? Ich nehme nicht alles zu ernst, aber ich nehme auch alles ernst am Ende des Tages. Wenn einer schreibt, sich beschwert, ich überprüfe das erstmal. Ja. Wenn er sagt, irgendwie, deine Mucke war scheiße, das zu überprüfen ist nicht schwerlich, ne? Irgendwie fand man gut oder nicht. Und in einem Raum mit 300 Leuten es allen recht zu machen, ist eh schon nahezu unmöglich.
Ultra übel.
Geht ja eigentlich auch einen guten Konsens zu finden, ne? Genau. Und insofern hat mich das eigentlich nie abgefuckt, ob andere Leute, was sie machen, wie sie es machen. Ich versuche mich auf meine eigenen Sachen zu konzentrieren und die halt so gut wie es geht zu machen. Und wenn das nicht gut genug war, dann kriege ich das schon schnell mit einem leeren Dancefloor und einer Tasse. Dann weiß man, okay, war der andere tighter.
So, noch 2 Fragen.
Bitte.
Dann machen wir hier die Schottendicht. Einer meiner Lieblingsthemen ist auch definitiv hier, weil wir in Köln sind, Stadt Köln. Köln-Entwicklung, wohin geht die Stadt? Wo kommt sie her? Frage ist so ein bisschen, aus deiner Sicht, was kotzt sich hier so ein bisschen an in der Stadt? Also was geht dir tierisch auf den Zeiger? Ich meine, du lebst ja auch schon lange hier.
Das ist schwierig. Ich meine, natürlich bin ich geneigt als jemand, der, sagen wir mal, über das Nachtleben und über Musik und Kulturveranstaltungen irgendwie so viel macht, bin ich natürlich über die die Art und Weise, wie man hier dargestellt wird. Also es gibt die Clubcom, die auch mal Zahlen generiert hat, um einfach mal der Stadt Köln ja. zu zeigen, ey, wir sind nicht besoffene Leute, die irgendwie illegalen Techno-Wave auf irgendwelchen Brücken machen, unter irgendwelchen Brücken machen. Das sind Kulturbetriebe. Die ja. werden die Leute, die du vielleicht mal auf SWR 3 später in deiner C-Klasse hörst, ein konservativer CSU-Ratspräsident. CSU-Ratspräsident, das sind Leute, die vor 20 Jahren mal in irgendwelchen kleinen Läden angefangen haben, so, in die wir alle betreiben oder wo wir sehr viel Zeit und Liebe und Energie und unsere ganze Lebenszeit reinschicken. Ja. Also die Wertschätzung, das ist eine Sache, die ich wirklich massiv hier vermisse. Da tut sich jetzt langsam was, aber da muss auch wirklich Interessenverbände gründen. So. Da gibt es dann eben so welche Vereine wie die Clubcom, die halt explizit Druck macht und sagt irgendwie hier, was ist denn, die Livecom in Hamburg, die gesagt haben, okay, ey, wir sind hier nicht irgendwelche Opfer, so. Wir sind nicht irgendwelche Assis, wir sind nicht irgendwelche kiffenden, saufenden, so 1, 2, 3, 4 Punkrock-Dudes oder so. Das ist so serious business und hier geht es um echt Millionenbeträge. Ich meine, keine Ahnung, wie viel Geld ich für Hotels ausgegeben habe, für Künstler in den letzten 15 Jahren. Da würde ich aber sagen, das ist in einem gepflegten, hohen, fünfstelligen Bereich. Ja, und ich bin eine kleine Wurst. Ich meine, guck dir mal was andere große Veranstalter hier, also Prime Entertainment, die meine, ja, die machen 40 Konzerte im Monat. So. Hm. Zu welchen Leuten muss ich eigentlich mal auf die Schultern klopfen und nicht sagen, ey, der Lärm stört die Nachbarschaft.
Also meinst du, müsste von der Stadt einfach mehr so ein bisschen Support in allen Richtungen geben?
Ja, ja, also auch einfach sagen, okay, wir wissen, was ihr da macht, hat auch einen Wert für die Stadt, der vielleicht ein bisschen höher ist als die Nachtruhe des Einzelnen. Ja. Der hat gar keinen Wert für die Stadt. Hm. Der bezahlt da vielleicht seine Miete, ist auch ein Wert, klar. Aber wenn ihr so ein groteskes sagt, Alter, hier, da die Alte, die jetzt hier wegen, ich wollte nicht Alte sagen, das ist herablassen, diese Person,
Junge.
Die war eine Dame scheinbar, laut Zeitungsartikel, die jetzt hier den Kölner Zoo, weil der Seelöwe nach 22 Uhr. Da haben die jetzt, die Antwort der Stadt Köln ist, und das ist symptomatisch für das Problem. Ja, die beobachten jetzt mal das Schreiverhalten der Seelöwen. Ich denke, ey, what the fuck? Wen interessiert das Schreiverhalten von Seelöwen? Ist ein Seelöwe, ist ein Tier, schreit, kackt, isst, mag Fisch, boom. Das ist die Geschichte zu Ende erzählt. So. Es ist doch scheißegal, ob der um 23 irgendwas macht. Das Problem ist die Alte. Und da ist genau das Problem. Ja. Wieso fängst du an, über den Seelöwen nachzudenken? Wieso sagst du nicht, hören Sie mal, wir leben ja in einer Stadt mit einem Zoo. Wenn Sie in der Nähe vom Zoo wohnen, leben Sie mit den Rahmenbedingungen, die ein Zoo so generiert. Oder shut the fuck up.
Warte mal ganz kurz, ich muss kurz einbrechen, weil hier unten winkt ein Pakettyp. Vielleicht willst du mal gerade das Paket annehmen. Ist das für dich?
Ja.
Ja, kannst du gerade dann. Machen wir gerade ein Päuschen. Ist easy going. Jetzt ist der Cem kurz hier rausgeflitzt aus der Bude hier. Wir sind hier im Great Life Store bei Fenster zum Hof. Weil unten ein, wie soll man das nennen? Sagen wir es, wie es ist. Es ist ein Paketbote. Der bringt ein Paket, der Cem runter. Macht dem die Tür auf, der Typ hat scheinbar irgendwie, glaube ich, jetzt so seit, habt ihr vielleicht auch im Hintergrund gehört, gefühlt 8 Minuten tierisch an die Bude gehämmert. Oh, aber jetzt ist er da. In dem Fall muss ich die Zeit quasi nochmal ein bisschen verbal überbrücken, für mich kein Problem. Ja, wir neigen uns dem Ende dieser illustren Podcast-Folge mit DJ Cem. Für alle, die jetzt denken, was ist das für ein Typ? Wieso labert der ab? Der hätte Politiker werden sollen. Vielleicht wird er es noch. Er hat die 50 ja noch nicht angekratzt und die 40 hat er schon. Ja, ist so. Entspannter Typ, ja, der Cem, entspannter Typ. Hummeln im Arsch auf jeden Fall und viele Platten zu Hause. Da ist er wieder. Ja, krass. Ich dachte, es wäre der so gehämmert, aber es ist gar nicht der so gehämmert hat. Es ist unten einer gehämmert. Genau, du hast es nur gerade gesagt, von wegen Support der Stadt könnte genau. ein bisschen größer sein. Ne?
Ja, also ich frage mich, wo guckt man, wo das Problem eigentlich herkommt? Was ist eigentlich das Problem? Was ist der auslösende Moment? Und genau, dieses Zoo-Beispiel ist eigentlich sehr gut. Die gucken erstmal nach dem Seelöwen, anstatt mal der Person, die Anzeige da aufgibt, zu sagen, hey, sie wohnen 100 Meter weg vom Zoo. Also da fange ich doch jetzt auch nicht an, irgendwie die Stadt zu verklagen, weil ich morgens einen Spatz in meinem Garten habe. Ich habe eine Wohnung mit Garten, ist geil. Ich habe morgens Eichhörnchen da. Weißt du, was die machen? Die verstecken überall irgendeinen Scheiß in irgendwelche Löcher und so. Ist wirklich so. Ich habe original Walnüsse in meinen Schuhen gefunden, die draußen im Garten lagen. So. Die sie beim Nachbarn geklaut haben. Scheinbar meine Schuhe als Nussbunker. Da gehe ich da nicht hin und verklag die Hausverwaltung. Ey, ich habe hier Eichhörnchen. So, seid ihr irre? Mach die scheiß Viecher weg. Bring die alle oben. Euthanasie, Eichhörnchen.
Ja, ich glaube, es gibt einfach zu viele, die so strange drauf sind. Die
denken, okay. Ey, aber dann muss man denen sagen, du bist strange drauf, verpiss dich.
Ja, ist
also so. Nett verpiss dich. Ne? Ja. So, gehen Sie bitte, geh mit Gott, aber geh. Aber nicht irgendwie sagen, okay, hier, dein Problem nehme ich jetzt ernst. Da muss man sagen, nein, dich nehme ich nicht ernst. Wer jemand, der einen Seelöwen verklagt, da muss man doch nicht sagen, okay, ich gucke mir den Löwen, da muss man sagen, ich gucke mal die Person an, die da die Klage irgendwie formuliert. Was ist denn mit der nicht in Ordnung? Ja. Und da muss man sagen, tut mir leid, ganz einfach, hier in der Stadt, wer in der Innenstadt wohnt, und sich ein Haus für 600.000 Euro kauft, 68 Quadratmeter, drei Zimmer, da muss man sich eh fragen, Mann, bist du bescheuert?
Aber der dann kannst du nicht an der Aachener
Straße sagen, ey, Alter, jetzt seid mal alle leise.
Ja, ja, klar.
Ja, ich habe so Gespräche schon alle gehabt in den letzten 20 Jahren. Ich habe mit so vielen komischen Leuten zu tun und auch dadurch, dass ich um Lärmbelästigung läden und so, da führst du Dialoge mit Leuten, wo du denkst, also das sind dieselben, die ziehen neben den Kölner Dom und sagen dann, ey, hier der Pitter, ne, der ist aber laut.
Mega laut.
Da muss man mal ausmachen irgendwie. Kann man wenigstens nur also einmal sonntags und nicht jetzt irgendwie so. Wenn der FC spielt, ist auch noch okay, aber sonst nicht, bitte.
Ja,
das ist so, das ist genau das Problem. Und das
sind viele Leute hier. Bisschen viele Leute hier.
Wenn es jetzt jemand über Lärm beschwert oder dass ein Biergarten mitten in der Innenstadt um 22 Uhr schließen muss, dann muss man sagen, ey Leute, ganz ehrlich, mitten in der Innenstadt, Biergarten 23 Uhr, muss da auch drin sein. So. Und wenn es zu laut ist, dann sagt dein Vermieter doppelverglaste Fenster. Da kann ich aber nicht mit, ja, hier, in meinem Laden, hat sich ein Nachbar beschwert über Lärm. Dann bin ich, meine ich, ja, ich nehme das ernst, ich komme mal bei dir vorbei, hör mir das mal an. Hatte der alle Fenster auf, Balkon, alles auf. Dann mach ich so, ja,
gut,
ich höre jetzt die Musik auch, ja, mach mal zu, der sowieso. Ja, ich will mal hören, wie laut es ist, wenn hier alles zu ist. Das ist ja so, wenn das Ordnungsamt messen kommt, messen die an geschlossenen Fenstern. Ja, nee, ich kann aber mit geschlossenen Fenstern nicht schlafen. Ich so, ja, das interessiert das Ordnungsamt nicht. Lärm entsteht, messen die, wenn die Fenster zu sind und es in der Wohnung so und so viel dB überschritten wird. Ja, aber ich will mit offenen Fenstern schlafen. Ich so, ja, aber du kannst nicht in der Innenstadt mit offenen Fenstern schlafen, wenn die KVB hier ihre Bahn vorbeischickt. Ich wohne ja, ich meine, wir sind ja am Barbarossaplatz. Hier fährt alle 5 Minuten irgendeine Bahn. Hier ist die Kurve am Stereo Wonderland. Das quietscht hier so krass, dass du nachts um 3 senkrecht irgendwie aus dem Bett stürzt. So. Das ist dieselbe Person, die sagt, ja, KVB ist okay, aber dein Bass, ne, wenn mein Fenster offen ist, das geht gar nicht.
Scheiße.
Da muss man hingehen und da muss das Ordnungsamt zu Leuten sagen, ey, tut mir leid. Wenn du so dämlich bist, mit offenem Fenster zu schlafen, neben einer Disco, ist dann quatsch den armen Jungen nicht voll.
Lass ja, mal ist Ruhe. So.
Der hat, ja, der hat jetzt irgendwie so zu viele Mitarbeiter, so, die zahlen alle Steuern. Ich bezahle mehr Gewerbesteuer mit meinen Läden als du und deinem ganzen Leben wahrscheinlich so als einzelner Arbeiter. Ja. Was soll der Scheiß so? Ach, und das fuckt mich halt ab.
Ich glaube, das ist nicht nur ein Köln-Problem, also beziehungsweise, dass die Leute sich über gewisse Zustände beschweren, ohne irgendwie so den Horizont irgendwann zu überblicken, wo sie sich möglicherweise gerade befinden mit ihrer Wohnung oder wie so die Rahmenbedingungen sind. Ne? Vielleicht ist hier die Stadtverwaltung einfach, wobei in anderen Städten bestimmt teilweise auch, dass die den Leuten halt nicht mal irgendwie einen eintütet, wo sie denn halt sind. Ne? Oder um was es eigentlich geht.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Auf der anderen Seite, ich versuche natürlich immer so eine balancierte Meinung zu haben. Also auf der anderen Seite, ganz ehrlich, zum Beispiel Brüsseler Platz, ne, mal so als Thema, hatten wir auch im letzten Jahr, war es ja viel Thema.
Das ist ein Klassiker.
Ey, ich hätte keinen Bock, am Brüsseler Platz zu wohnen. Und klar, ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitag, Samstag, das Gelaber. Und besoffene Leute sagen ja auch nicht mal cooles Zeugs. Ist ja nicht so, dass jedes Gespräch da unten Gold ist. So.
Ja, nicht
manchmal
jedes.
Einfach auch so viel Schrott gelabert, dass ich denke, ey, wenn ich in der ersten Etage mein Fenster aufkippe und mir das Geschwätz anhören müsste, den ganzen Tag, jeden Tag. Also es ist ja für den, der da hingeht und einen Abend ein Bier trinkt, der ist am nächsten Tag vielleicht woanders.
Easy.
Die Leute hängen da jeden Tag und ich hätte als Anwohner keinen Bock, auf der anderen Seite hinzugehen und sagen, ja, ey, ihr müsst jetzt alle die Fresse halten, weil ich schlafe, ist auch nicht die Lösung. Also es muss sein, der Zwischenweg, ne? Und das Salomonische, die Wahrheit dazwischen. Und da muss eigentlich die Stadt Köln eingreifen und das, finde ich, macht sie nicht. Da wird dann zum Beispiel immer so, also da beschwert sich einer wegen Lärm, also schicken wir mal jemanden, der den Lärm misst raus. Wieso? Eigentlich. Wieso wird nicht erstmal geguckt, was ist das für ein Laden? Was macht denn eigentlich für die Stadt? Ja. Wie wichtig ist denn eigentlich der Content, den er generiert? Ist das jetzt eine billige 1-Euro-Saufbar oder ist das ein Kulturbetrieb? Hm. Was, ey, Milowitsch-Theater. Das ist ein legendärer Laden, so mitten an der Aachener Straße, wo Halligalli ist, so. Und ey, keine Ahnung, wenn der FC spielt, ich wohne in Braunschweig an der Aachener, was da auf der Aachener los ist. Wenn ich den die Randale wegen einem Konzert, was ich machen würde, generieren würde, hätte ich direkt 18 Anzeigen am Arsch.
Ja, ja,
wegen bla bla bla. Und da wird ja auch wieder, ne, da siehst du auch wiederum, das Problem ist ja nicht wirklich so, wie andere es darstellen, sondern das Auge des Betrachters. Also einem konservativen, karnevalistischen Fußballfan, Städter, Stadtratsabgeordneten, der findet das völlig okay, wenn die Rolling Stones einmal im Jahr durch ganz Büngersdorf brettern. Ne, hörst du dann überall. Aber wenn eine Karnevalsparty ist von der RAG in derselben, an der Playa, meine Time, wo ich dann auch aufgelegt habe, und man dann sagt, hier können wir keine Partys mehr machen, so, oder das, die Anwohner haben sich beschwert, ich mache, ey, warum?
Okay.
Ich habe in der Kiffhäuser gewohnt, hatten zwei Häuser weiter eine 1-Euro-Schnapsbar aufgemacht vor 3-4 Jahren. Eröffnungswochenende, ich hatte 6 Kotzflecken an meiner Eingangstür. Erdgeschoss gewohnt, dachte, ja gut, er ist jetzt nicht so geil. Ich habe mich jetzt abgefuckt, ich würde niemals die Stadt oder die Polizei. Ich bin aber zu dem Typen gegangen und gesagt, ey Digga, ich hätte eine Bitte an dich. So, ich
mach mit deinem Laden, was du willst, lass die Leute auch die ganze Straße verkotzen. Aber es ist dein Laden so und in einem Radius von 5 Metern fände ich gut, wenn du dafür dich verantwortlich fühlst. Und wenn, ich bin dein angrenzender Nachbar, ich scheiße auf den Lärm, ich scheiße auf die Leute. Aber wenn hier 6 Kotzflecken sind, dann schickt ein Kellner vorbei, der morgens einmal Wasser gegen den Haustür wirft und die Scheiße zumindest einmal so ein bisschen abwischt.
Ja, klar.
Ich habe keinen Bock, irgendwie da deine Kotze wegzuwischen, um meinen Hausschlüssel da reinzukriegen, das Schloss so. Das muss ich gerade. Aber dann ne, kann man auch den kurzen Dienstweg nehmen, aber das ist ja auch okay. Aber da würde ich sagen, ey, das ist ein Laden so. Wenn der zu ist, ob das jetzt ein kultureller Verlust ist für die Stadt, weiß ich nicht. Aber es gibt Läden, die wirklich viele Konzerte machen, wo ich mir sagen würde, ist das ein kultureller Verlust für die Stadt? Ja, ganz sicher.
Ja.
Sollte man eher schützen und pflegen und beschützen.
Mhm.
Warum gibt es Kulturetats? Warum gibt es Kulturförderung? Wieso 700 Millionen für die Elbphilharmonie, aber keine Millionen für Underground-Mucke?
Du schweifst wieder aus.
Ich schweife aus. Lass uns über
ausschweifen. Okay, letzte Frage.
Lass uns über ausschweifen.
Wir haben ja eine Rubrik, die ist Pflicht. Die nehmen 3 Rubriken. Quasi jeder redet Tacheles. 3 Empfehlungen für die City, wo du gerne Zeit verbringst. In Köln.
Ich trinke morgens gerne Kaffee, das mache ich in der Coffee Gang auf der.
Ums Eck hier?
Ja, ums Eck, ja.
Witzig, wird oft genannt als Tipp.
Ja,
jetzt
ja,
auch im Agnesviertel 1 aufgemacht,
zweiter Ableger. Ja, genau, zweiter war ich leider erst einmal, ist jetzt gar nicht so meine Hut, muss ich mich extra hingefahren.
Haha.
Nee, sind einfach sehr nette Betreiber. Die Qualität der Produkte, die da verkauft werden.
Gutes Ding.
Außerordentlich. Dann muss ich sagen, war ich. Also geht es jetzt egal.
Kann alles sein. Kann ein alter Baum
Stadtwald.
Sein.
Stadtwald. Ich liebe den Stadtwald. Ich wohne um die Ecke vom Stadtwald. Ich habe Hund und Kinder. Für mich ist das so mein Daily Business, durch den Stadtwald zu laufen.
Ein bisschen spazieren einfach.
Oder eben ganz ehrlich, also früher habe ich gedacht, der beste Chillout nach einem versoffenen Abend ist Dübel Bud Spencer Kabel 1. 16 Uhr habe ich mich glücklicher gefühlt als andere. Jetzt muss ich sagen, ey, wenn ich so durch den, also wirklich. Klingt extrem kitschig, aber es ist so, wenn ich durch den Stadtwald laufe, Wetter ist schön, Sonne scheint durch die Bäume, geile Luft, mein Hund strüppt da irgendwie so rum, macht da irgendwie, holt so halbe Bäume aus dem Gebüsch und
Labrador.
Ja, ey, ganz ehrlich, da bin ich so entspannt, das chillt mich so hart runter, das ist so geil, ich feiere das ultra hart.
Seitdem sind bei Kabel 1 die Quotentiere schon in den Keller gegangen, seit du dem hier diese Tour-Show spielst.
Genau. Und dritte Ding ist die Luxemburger Straße hier.
Completely?
Nee,
Nur deine Ecke. Nee, du hast ja so eine halbe Straße hast du ja schon. Die Dynastie. Ja. Wir können es euch nochmal aufzählen, weil es vielleicht alle gar nicht kennen. Es fängt an mit dem Little Louis an der Ecke.
Genau, das Little Louis ist eine Eckkneipe, war früher eine, kennt noch viele als Kiba Lounge, war so eine 1 Euro.
Stimmt, da hingen auch immer so Schilder dran.
Ja, genau, hat nur so eine riesige auffällige Leuchtreklame. Ich kenne auch echt viele, die ja da waren. Die haben alle nicht
alle 1 Euro jetzt gezahlt.
Geprotzt, aber die sagten, ach was, die alte Kiba Lounge, da war ich mal war schon ganz schön, aber haben uns damit 8 Euro hart zugeschüttet. So. Genau. Ja, das ist das Little Louis. Daneben, das habe ich als zweites aufgemacht. Daneben
genau.
Das Great Life, das ehemals Einzelhandel, jetzt Pop-Up Store.
Wo wir jetzt quasi im ersten Stock sitzen.
Genau, im ersten Stock wiederum sitzt Beatpackers. Das ist ja, ich lege ja nicht nur auf unter dem Namen, sondern
genau. Habe
auch eine Konzert- und Veranstaltungsagentur. Das heißt, wir machen ja auch viele andere Sachen. Wir organisieren die Aftershow-Party für die Sneakerness und für andere Leute. Also gibt es viele Events, an denen wir noch beteiligt sind. Genau. Und letztes Jahr habe ich den Fädelclub aufgemacht. Den alten Rose Club, 20 Jahre schon existenter oder 25 Jahre existierender Club. Wobei ich dazu aber noch sagen muss, dass ich, kann ja so ein kleiner Interner hier verplappern. Ich habe mich aus dem aktiven Geschäft im Fädel rausgezogen. Ich mache da schon meine Veranstaltung noch.
Ja.
Habe aber sozusagen meinen aktiven Part da rausgezogen. Auch aufgrund verschiedener Umstände. Im Prinzip war es aber eigentlich auch das zweite Kind, was dazu kam.
Aktiv heißt jetzt, dass du dort nicht mehr auflegst? Oder was
doch, ich lege da auf, aber ich. Also ich war ja auch mal quasi so
Geschäftsführer
ja. Genau, und habe das quasi so aussortiert, mache da jetzt noch meine Sachen und bin da auch immer noch gute Seele des Hauses und habe da so, sagen wir mal, einen Einfluss, aber bin da jetzt einfach quasi so ein bisschen, habe mich da so ein bisschen abgeseilt, weil ich auch, sagen wir mal, viele Projekte habe hier gerade und eine Sache habe ich über das Leben gelernt, wenn man Sachen, wenn du gut machen willst, musst du auch Zeit reinstecken und alles, was du nicht ordentlich wenn du nicht genug Zeit reinsteckst, wird es auch nicht gut. Und ich muss auch sagen, ich hatte einfach Bock hier mit dem Great Life Pop-Up Store Umstellung. Wir haben den Club aufgemacht. Das war am Anfang echt hart, muss man sagen. So ist erst, ist wie alle Läden die oder alle neuen Projekte, wie ein Kind kriegen auch. Mhm. Ersten Monate sind hart. So. Danach wird es gut. Und im Fädel war es eigentlich so, dass das erste Jahr haben wir viel Aufbauarbeit gemacht. Jetzt läuft der Laden und da hatte ich auch so ein gutes Gefühl, den auch so abzugeben, also an meine Geschäftspartner so zu übertragen, dass ich mich um meine eigenen Projekte wieder vermehrt kümmern kann. Also insofern aufgemacht, angeschoben. Nächste Projekt.
Das heißt, für alle, die sozusagen hier in der Ecke natürlich sind, die haben ja quasi da die Wahl, ob sie tagsüber mal hier in den Store reingucken, ob sie quasi am frühen Abend sich ein Getränk gönnen
genau,
an der Eckkneipe oder dann halt zu späterer Stunde möglicherweise
Und zum Louis noch eine kleine Info, wir werden dieses Jahr eine Außengastro beantragen und auch genehmigt bekommen. Also ich war schon da, es ist eigentlich alles durch, muss also jetzt nur noch den formellen Weg da gehen. Und wenn der Sommer kommt, kann man auch draußen chillen, was insofern cool ist, weil die ganze Luxemburger Straße, so eigen sie ist, sie hat keine Außengastronomie. Es gibt hier keinen Laden, wo du draußen sitzen kannst.
Ja, stimmt.
Und bei uns ist ja das Coole an der Great Life Passage, ist so ein bisschen weg von der Straße, sind da so ein paar große Schaufensterscheiben. Und wir können die gesamte Passage als Gastrofläche nutzen. Das heißt, man sitzt im Trockenen. Es ist nicht so super laut, wir sind nicht direkt an der Straße, aber trotzdem so mittendrin und machen wir jetzt diesen Sommer auf und also hier passiert halt die ganze Zeit
was. Ja, ne?
Bringen wir auch die Sachen zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt auch das Great Life vermieten, können wir den Leuten auch praktischerweise anbieten. So, pass auf, wir können ja dein Event machen, Sneaker-Präsentation.
Ja.
Geht bis 8 Uhr. Im Anschluss machen wir noch ein bisschen Bierchen trinken im Louis.
Super.
Aftershow-Party ab 11 mit DJ Blabla.
Fast so Programm-Style.
Ja, man kann im Prinzip so ein Mini-Fantasialand davon ziehen. Aber es ist geil, es macht wahnsinnig Spaß. Macht echt viel, viel Laune, muss man sagen.
Erstmal natürlich vielen Dank für,
vielen Dank das für die Interview. Einladung.
Du hast wahrlich ordentlich einen vom Leder gelassen.
Ja.
Das ist gut. Nichts ist schlimmer als heute die ganze Zeit schweigen. Damit können wir nichts anfangen. Ich jedenfalls nicht. Vielleicht deine Facebook-Seite nochmal nennen?
Ja, facebook.com/DJJam, also DJCEM.
Das klingt relativ easy, bist du auf Instagram? Machst du
da was, ja, oder? Beatpackers, Instagram. Beatpackers, also wenn man eigentlich Beatpackers als Suchbegriff, ich bin auch auf Twitter, wobei ich twitter nicht, aber ich hab's.
Man kann da sein.
I don't twitter, dude. genau, aber unter dem Namen Beatpackers und DJ Jam findet man bei Google eigentlich alle. Ich habe auch eine Soundcloud-Seite, wo ein bisschen Musik hochgeladen ist und so. Die muss ich mal ein bisschen aktualisieren, letzten Mixtape ist so.
Findet man die auch unter DJ Jam oder ist die
Beatpackers? Soundcloud.com/Beatpackers, Twitter/Beatpackers. Instagram/Speedpackers etc. Nur Facebook heißt DJ Jam.
Okay. Genau. Das heißt, dort finden wir ohnehin immer alle Termine.
Genau.
Es sind immer wieder welche. Die Frage ist, wie lange du noch am Start bist hier in der City, aber wir hoffen natürlich relativ lange.
Ja,
Der Sound ist geil. Ich kann mich als Fan äußern.
danke.
Cool.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung, Malte.
Cool, vielen Dank. Ja. Bis bald.
Alles Gute.
Jo, ciao, ciao.
Tschüss.